von Sonnenaufgangswanderungen überm Canyon, gehst du dann morgens runter nach dem Sonnenaufgang, gehst du schnorcheln, machst dir einen Mittag am Strand, schläfst, Kofferraum hinten offen, guckst auf den Strand raus, Delfine hüpfen an dir vorbei. Was? Ich kann da so viel erzählen zu Exmouth, es ist wirklich wow.
Heute ist mein Geburtstag. Ich bin nicht mehr ganz so jung. Australien oder meine Australienzeit ist schon ein bisschen her. Und ich habe dir zu meinem Geburtstag heute eine richtig lange Folge mitgebracht. Denn über Australien kann man nicht mal eben kurz reden. 2 Stunden haben Nico und ich über seine Reise gesprochen. Und dabei vieles auch nicht angesprochen, was wir uns vorgenommen hatten. Einfach weil die Zeit so schnell vergangen ist. Ich glaube aber, dass wir eine sehr coole und umfassende Folge für alle Australien-Fans und Interessierte geschaffen haben. Wir sprechen über die Ups und Downs, die schönsten und die unspektakulären Orte, dem Autokauf in Australien, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist, der Realität des Work and Travel und über seine 70.000 Kilometer lange Rundreise um den Roten Kontinent. Wenn du mehr über und von Clemens erfahren möchtest, dann habe ich dir sein Instagram-Konto in den Shownotes verlinkt. Du kannst ihm auf seinen Abenteuer dort folgen. Und da heute mein Geburtstag ist, wünsche ich mir von dir 2 Dinge. Erstens, dass du den Podcast auf der Plattform deiner Wahl entweder bewertest oder einen Kommentar hinterlässt. Sorry, der Algorithmus erwartet das von mir. Und zweitens, über 50 Folgen haben wir dieses Jahr wieder veröffentlicht. Schnapp dir deine Lieblingsfolge und teile sie mit Freunden und Verwandten oder noch besser in deiner Instagram Story und tagge mich. Erstens würde mich sehr interessieren, welche deine Lieblingsfolge ist und zweitens freue ich mich, wenn wir das Jahr mit ein paar neuen Abonnenten abschließen. Danke von Herzen und ganz viel Spaß mit Down Under. Moin Nico, schön, dass du da bist.
Ja, danke erstmal für die Einladung, ich freue mich sehr, hi.
Ja, ich bin gespannt. 65.000 Kilometer bist du rund um Australien gefahren. Das ist eine richtig krasse Zahl, kann man erstmal auch gar nicht greifen. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Roadtrip zu machen und jetzt die böse Frage, wie war's?
Oh. Also... Ja, 65.000 ist erstmal krass. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, es waren sogar am Ende noch mehr. Das war jetzt noch vor dem Mietwagen, den wir hatten. Also es waren dann am Ende über 70.000. Und ja, was soll ich sagen, es war auf jeden Fall mega. Also sonst wäre ich, glaube ich, auch nicht 3 Jahre dort geblieben. Es war wirklich eine super, super geile Zeit. Und wie ich drauf gekommen bin, ist ehrlich gesagt eine gute Frage, weil ich tatsächlich bei mir generell immer dieses Problem hatte oder nicht genau wusste, okay, was mache ich jetzt? Ich glaube, da stehen sehr viele vor dem Problem. Du bist einfach in deinem Abitur und du bist am Ende und du weißt nicht, in welche Richtung du gehen willst. Und dann stehst du davor und du siehst diese 2 Möglichkeiten. Und das ist immer das, was dir dann angedreht wird, blöd gesagt, ist dann, machst du eine Ausbildung oder gehst du dann ins Studium rein? Aber bei mir war es dann so, ich war noch nicht wirklich bereit für beides und ich höre das von vielen. Deswegen dachte ich, okay, ich mache mal was komplett anderes, was jetzt doch nicht so anders ist, aber trotzdem irgendwie anders. Deswegen habe ich mich dann ganz spontan tatsächlich dazu entschieden, ich möchte jetzt erstmal weg. Und ich bereue wirklich, wirklich keinen Moment davon. Es war echt eine mega krasse Zeit, einfach diese Zahl 70.000 Kilometer zu hören, die man dann drumherum gefahren ist, vor allem dann halt auch noch selbstständig, ist dann halt echt... irgendwie auch schon eine Leistung und ja, also es war echt krass, wirklich.
Hm. Wie alt bist du gewesen, als du nach Australien gegangen bist?
Also das erste Mal tatsächlich, ich war 2019 das erste Mal dort, das heißt, ich bin dort mit 19 hingegangen. Ja. Das war das erste Mal. Ich habe dazwischen 1 Jahr gearbeitet, also ich habe mein Abitur fertig gemacht, bin nicht direkt los, habe erstmal 1 Jahr gearbeitet, weil ich brauchte natürlich Finanzen, also ich brauchte irgendwelche Geldmittel. Und danach ging es eigentlich direkt mit dem Plan los, so du arbeitest 1 Jahr, und dann geht's los und hoffst aufs Beste. Damals hat Corona tatsächlich einen Strich ein bisschen reingezogen, deswegen war es danach nach einem Jahr vorbei. Wir haben die 3 Monate gemacht, die man dann arbeiten muss fürs zweite Jahr, deswegen wusste ich, die Möglichkeit ist da nochmal hinzugehen. Aber Corona hat wirklich alles ziemlich schwer gemacht am Anfang, deswegen ging es dann wieder zurück nach Deutschland und dann ging es jetzt nochmal für 2 Jahre 2022 wieder nach Australien.
Ja, mega. Ist Australien heute noch so begehrt als Work and Travel bei jungen Menschen in Deutschland? Also das ist ja wirklich, es ist so komisch, sowas zu fragen. Ich fühle mich nicht so alt, aber im Vergleich bin ich deutlich älter und habe dann halt auch den Anschluss halt irgendwie auch nicht mehr. Ist das noch, also ich bin damals auch nach Australien gegangen, das war damals Backpacken, Work and Travel, es war eine mega geile Zeit. Ist das heute noch so, ist das der Wunsch nach Australien groß ist oder reist man woanders hin?
Ziemlich spannende Frage und zwar das ist, was mir persönlich sehr, sehr stark aufgefallen ist. Zum ersten Mal, es war um einiges weniger los als im ersten Jahr. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was mitbekommen hattest, aber auch als wir jetzt das zweite Mal in Australien waren, war es auch um einiges einfacher, generell Arbeit zu finden. Die ganzen Regelungen wurden lockerer gemacht. Zum Beispiel im ersten Jahr, wo ich war, 2019, durfte man nur Farmwork machen für das Visum. Das hat sich jetzt auch wieder geändert zu bestimmten Postcodes, wo du dann theoretisch in jede Richtung arbeiten konntest, vor allem aber in der Gastronomie oder Hotellerie. Es wurde auf jeden Fall aufgelockert oder auch zu der Zeit, wo ich dann ankam, war es dann auch so, dass man länger als 6 Monate arbeiten konnte, was davor ja das Limit war, was ich glaube ich jetzt tatsächlich auch wieder geändert hat zu 6 Monaten. Aber ich weiß nicht, ob es noch so begehrt ist. Ich glaube schon, aber auf jeden Fall ist es um einiges weniger los als im ersten Jahr, wo es wirklich voll war mit Backpackern. Was mir tatsächlich mehr auffällt, du hast sehr viele Deutsche getroffen, aber gar nicht in deinem Alter, sondern wir haben sehr viele Deutsche getroffen, eher im Alter Mitte 40 und drüber, so mit Familie, im Urlaub. Das ist mir sehr stark aufgefallen, habe ich im ersten Jahr gar nicht gehabt. Jetzt aber wirklich an den Ecken, wo du es am wenigsten erwartest, hattest du dann plötzlich eine Familie, die kam 2 Stunden von dir weg.
Ja, okay, aber es ist interessant. Ich finde auch, also Australien hat sich sehr viel verändert, was die Arbeitskultur und so weiter angeht und was die Regeln bei Work and Travel sind. Ich habe ja, ich weiß es gar nicht, ist ja wahrscheinlich schon bald, so 20 Jahre her, bald, also noch nicht, aber es ist schon wirklich lange her. Das auszusprechen ist nicht geil.
Klingt lang.
Aber damals war es super streng. Da gab es auch diese Regelung mit 6 Monaten, auch nur Farmwork und so, weshalb ich zum Beispiel auch mein zweites Jahr nicht machen konnte, weil ich halt Büro gearbeitet habe. Ich habe, glaube ich, auch länger als die 6 Monate in einem Büro gearbeitet unter diesem Visum. Und ich finde aber ziemlich clever, dass Australien so schnell reagiert hat, weil Australien hat ja das gleiche Problem, wie wir in Deutschland auch haben mit der Gastro, dass diese ganzen Arbeitskräfte fehlen. Und die haben sie quasi gefüllt mit Work and Travelern aus der ganzen Welt. Finden viele Australier nicht so geil, habe ich mitbekommen. Ich war ja gerade dort und sie sind auch sehr vokal darüber, dass sie keinen Bock haben, Französisch zu sprechen, wenn sie ein Bier bestellen. Oder Deutsch oder sonst irgendwas, sondern sie wollen halt einfach ein Stubby haben und das wollen sie halt eben auf Englisch bestellen. Aber sie haben halt eben diese Lücke damit ziemlich schnell füllen können, um halt eben diesen, weil nach Corona hat halt niemand mehr Bock gehabt, in der Gastro zu arbeiten. Und das fand ich interessant. Ihr habt auch in der Gastro gearbeitet, ne? Ihr habt 7 Monate, glaube ich, in einem Pub in the middle of nowhere gearbeitet. 3,5 Stunden von der nächsten Bank, 1,5 Stunden von der nächsten Zapfsäule und irgendwie 9 Stunden von der nächsten Großstadt oder irgendwie sowas.
So kann man es genau beschreiben. Also wir haben gearbeitet wirklich in the middle of nowhere. Die Stadt, wo wir gearbeitet haben, hatte 25 Einwohner. Offiziell im Umkreis von, ich glaube, es waren 100 Kilometer, wo der Ort offiziell geht, waren es dann 100. Und ja, wie soll man es beschreiben? Sagen wir mal so, wir sind zum Tanken gefahren, du kamst zurück und konntest gleich nochmal tanken gehen. So ein bisschen so ein bisschen die Art war's. Aber ja, es war auf jeden Fall mega. Und was du beschrieben hast mit diesem wie ist gerade die Situation gegenüber Backpackern oder auch Leuten, die dann in der Gastro arbeiten, kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. War bei uns auf jeden Fall nicht der Fall. Bei uns war es wirklich so, weil wirklich, das klingt jetzt so banal, aber da waren wirklich Menschen, die kannten nichts anderes. Sie waren wirklich in ihrem Leben vielleicht zweimal in Sydney und das war das Größte, was sie gesehen haben. Deswegen war das für die teilweise so interessant oder auch für uns so interessant, sich mit denen zu unterhalten, weil es einfach trotzdem zwei komplett verschiedene Welten sind, die aufeinander kollidieren. Und ja, also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Erfahrung. Wir haben dort in einem Pub gearbeitet. Ich weiß nicht, gibt es sowas in der Art in Deutschland? Das habe ich mir letztens überlegt. Ich glaube, so eine Art Gaststätte. Also es war wirklich alles. Es war halt die Bar, es war das Restaurant, es war die Unterkunft. Es war
ein Roadhouse gewesen, oder?
Also wir hatten keine Tankstelle. Ja,
ah, okay.
Aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung, auch irgendwie so inoffiziell, offiziell die Post, weil einfach alles dort kam für alle Leute, die dort wohnten. Also es war schon irgendwie ein bisschen so das Gemeindezentrum der Stadt und auch ein bisschen so, die haben es immer das Herz der Stadt genannt, ohne das wird's einfach nicht leben, ja.
Ist natürlich auch wahrscheinlich auch der Nachrichtenüberbringer. Also
auf jeden Fall.
Ihr habt alles mitbekommen, von jedem.
Ja.
Wahrscheinlich
ja.
Wurde bei euch irgendwie die Seele ausgeleert und ihr durftet dann auspicken, was ihr davon weitergegeben hat
an ja, die Person. Natürlich.
Ja. Mega krass, aber das ist natürlich eine sehr, sehr intensive Geschichte, ne? Also eine sehr intensive Zeit, weil man natürlich in so einem kleinen Ort, wenn ich jetzt mal überlege, ich habe in Brisbane gelebt und gearbeitet, mhm. Da ist man einer von vielen, man wird sofort Teil der Gemeinschaft und wird sofort im Idealfall, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber irgendwie so aufgenommen und gehört euch dazu.
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Sorge war da, bevor wir oder als wir den Job angenommen haben, vor allem weil man halt diese Fahrt dahin dann hat, gleich am Anfang, du fährst dann wirklich 8 Stunden, dann verlässt du Sydney, dann fährst du in die nächstgrößte Stadt, dann gehst du über Newcastle und dann fährst du dann von Newcastle Inland rein und es wird immer weniger und immer weniger und immer weniger und ich erinnere mich noch, wo ich an diese Nebenstraße abgebogen bin, die nochmal angerufen habe, hey, bin ich hier richtig? Weil, was vielleicht zu erwähnen ist, als wir dort angefangen haben zu arbeiten, konnten wir erst tatsächlich 2 Wochen später kommen, weil alles überflutet war zu der Zeit. Es ist gut, dass wir einen 4-Wheel-Drive hatten, weil da mussten wir gefühlt erst mal durch einen halben Fluss durchfahren, um dort anzukommen, auch 2 Wochen später. Deswegen, ja, auf jeden Fall die Angst war da, dass man einfach dort nicht reinpasst oder dass es vielleicht doch nicht das ist. Aber es hat sich auf jeden Fall so bewahrheitet, dass es einfach mega war. Also wir wurden super aufgenommen. Ich kann auf jeden Fall sagen, wir sind immer noch in Kontakt mit denen. Es ist wie eine zweite Familie. Wir kamen ja auch nochmal zurück und haben nochmal 3 Monate dort gearbeitet. Also insgesamt waren es jetzt 10 Monate. Und generell, die Leute dort waren einfach super freundlich. Natürlich haben die Leute dort andere Ansichten, wie jetzt vielleicht auch bei uns in Deutschland oder generell wie Leute in der Stadt. Und man teilt auch natürlich nicht an alles, was die Menschen dort teilen. Aber diese Isolation, die wir hatten, mit der kamen wir, man muss auch sagen, wir waren zu zweit, super klar. Ich hatte aber auch von Leuten gehört, von unseren Chefs in der Zeit, dass es da Leute gab, die kamen damit nicht so klar, was für die dann natürlich auch ein Problem ist, nochmal neue Leute oder neue Mitarbeiter zu finden für die Zeit, ja.
Hm. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich meine, sowas kennt man ja in Deutschland auch gar nicht, ne? Ja. Also ich meine, wir haben ja kleine Dörfer, ja. Aber das nächste kleinere Dorf oder größere Dorf ist halt eben nicht so weit weg und dann haben wir halt eben auch noch was wie Busse, auch wenn sie nur einmal die Stunde oder einmal am Tag fahren, sie fahren. Das hast du ja dort alles nicht. Du bist ja wirklich isoliert von allem,
ja.
Und du hast ja gesagt, also das sind 25 Einwohner auf hunderte Kilometer. Der nächste Nachbar ist meistens halt wirklich irgendwie mit dem Auto etwas weiter entfernt, weil alles ja irgendwie große Farmen und so weiter, also dieses Farmland, das ist halt eben, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht schon mal dort gewesen ist in Australien, wie abseits von der Küste, die ja das dicht besiedelste Gebiet des Landes ist, wie das da halt aussieht.
Ja, auf jeden Fall. Und was ja auch ganz lustig ist, vor allem, weil auch wenn wir einfach mal zu unseren Freunden oder Familie anrufen, was immer ganz lustig ist, weil das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man nicht live dabei ist, wenn wir denen erzählen oder auch jetzt halt deinen Zuschauern erzählen, dass da wirklich Leute kurz mal 120 Kilometer fahren, nur um den Schooner zu trinken und wieder zurückzufahren. Das ist einfach surreal für uns.
Das ist es wirklich. Das ist das teuerste Bier, was man je getrunken hat. Da ist da ist Norwegen ein Klacks gegen. Wenn man diesen ganzen, weil die Spritpreise ist ja das nächste, die kostet ja dann auch $2 dort, der Liter. Du bist ja so weit von allem entfernt.
Auf jeden Fall, ja. Also Sprit war echt nicht lustig oder generell einkaufen. Es war halt anders, weil dann fährst du halt in den nächsten Ort, also der nächste Ort, wo wir einkaufen konnten, war 1,5 Stunden, ein bisschen weniger als 1,5 Stunden weg. Aber was du da halt dort bekommst, also wirklich teilweise, wenn du dort einkaufst, die hatten nicht mal mehr frisches Gemüse. Also teilweise das Gemüse, das würde überall anders auf der Welt schon längst im Müll landen oder das wäre nicht mal gut genug für eine Spende, weil einfach die Sachen dort ewig hingebracht werden müssen, die Preise wirklich extrem hoch sind und die Auswahl sehr gering ist. Also das ist wirklich, Kochen ist halt wirklich, du kochst, was einmal im Supermarkt da ist, so mehr oder weniger.
Wenn die Preise so hoch sind, habt ihr denn auch entsprechend hoch verdient?
Also wir waren auf jeden Fall nicht unzufrieden. Der Vorteil bei unserer Arbeit, also man muss sich vorstellen, wir waren nur zu zweit. Unsere Bosse hatten eigentlich eine Farm, was öfters der Fall ist in Australien, vor allem im Rural Australia, wo Farmer dann sich die Pubs aufkaufen, die Local Pubs von ihren Orten und das so ein bisschen als Zweitarbeit haben. Das heißt, wir haben das Pub mehr oder weniger eigentlich geleitet. Die Bosse kamen hin und wieder mal in der Woche vorbei für 2-3 Stunden. Was man sich auch gar nicht vorstellen kann, ist, dass wir, glaube ich, unsere Bosse öfters betrunken gesehen haben als nüchtern. Ich glaube, das könnte man sich in Deutschland auch niemals vorstellen. Aber das war's. Also so wirklich, klar, man hat so ein bisschen Hilfe bekommen, wenn es wirklich mal wirklich viel los war. Und man kann sich's nicht vorstellen, aber es gab wirklich Tage, öfters Tage, als man denkt, wo wirklich, wirklich die Hölle los war. Im Pub. Und das war dann auch eben die Zeit, wo sie dann mitgeholfen haben. Wir haben auf jeden Fall gut verdient. Und was der Vorteil war, ist auch, dass wir viel arbeiten konnten. Also wir haben im Normalfall, meistens haben wir manchmal 2 Wochen durchgearbeitet, hatten dann einen Tag frei. Aber es ist auch aus unserer Sicht, also wir haben dem zugestimmt. Wir hätten es auch anders machen können. Aber wir dachten, du bist schon in the middle of nowhere. Dann arbeitest du einfach durch, weil deswegen bist du ja auch hier. Und unsere Chefs waren da wirklich auch generell sehr locker. Also wir waren auch einfach mal eine Woche weg, also hatten sozusagen eine Woche unbezahlten Urlaub, sind dann weggefahren und haben einfach mal kurz das New South Wales Outback, den Loop komplett mal, nicht komplett erkundet, aber auf jeden Fall einen riesigen Loop gemacht und sind auch echt an Orte gefahren. Da dachtest du davor auch nicht in deiner Planung, weil du planst davor alles und es läuft eh komplett anders. Und dann bist du da an Orten und du wusstest vor 3 Tagen nicht mal, dass dieser existiert. So mehr oder weniger. Und es war cool. Also es waren nicht mal Orte, wo du sagst, ja, okay, sondern es war echt so, wow, okay.
Wie seid ihr an diesen Job gekommen? Also wie findet man heute Arbeit in Australien? Du hast ja gesagt, das erste Mal war es ein bisschen schwerer, Jobs zu bekommen. Das zweite Mal gab es einfach so unglaublich viele. Wie seid ihr daran gekommen?
Ich glaube, da hat sich tatsächlich gar nicht so viel geändert. Also Gumtree, Facebook oder persönlich fragen. Den Job hatten wir tatsächlich per Facebook gefunden, über eine Facebook-Gruppe. Eigentlich, wir hatten nicht mal geplant zu arbeiten. Es war eher so, man will so übervorsichtig sein am Anfang nochmal und plant halt alles vor. So, okay, komm, gucken wir mal, aus dem Jobmarket ist, schreiben ein paar an. Keine Stunde später kam halt der Anruf und wir dachten so, ja, okay, damit hätten wir jetzt nicht gerechnet. Also Nummer weitergegeben auf Facebook, haben sie angerufen und haben mit denen wirklich ganz kurz geredet. Das war jetzt nicht, wie man es sich bei uns vorstellt, ein Bewerbungsgespräch oder irgendwas, sondern wirklich nur ein kurzes Telefonat mit denen. Und dann hieß es, wir rufen euch zurück und sagen euch Bescheid. Und dann ging es eigentlich, 3 Tage später kam der Anruf und dann ging es eigentlich los. Also ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt war, aber zum ersten Jahr und jetzt war es eigentlich genau gleich. Also du hast, glaube ich, die gleichen Quellen mit Gumtree. Du hast Facebook-Gruppen, du fragst persönlich nach und soweit ich weiß, aber davon habe ich keine Erfahrung tatsächlich, ist, dass es auch so eine Art Jobcenter gibt, wo du dann, oder so eine Art, ich weiß nicht, ob man es Zeitarbeit nennt, aber eher so eine Art Jobcenter, wo die deine Provision einkassieren und dafür dir einen Job suchen. Habe ich aber keine Erfahrung damit, ich weiß aber, dass es existiert.
Gab es damals auch schon. Also ich glaube, auch Zeitarbeitsfirmen sind auch relativ hoch im Kurs, wo du dann quasi von einem Unternehmen zum anderen quasi geschickt wirst, je nachdem, wo du gebraucht wirst. Aber hat sich entsprechend nicht viel verändert. Geil finde ich ja zum Beispiel, also so da merke ich halt, dass meine Zeit in Australien so ein bisschen her ist, wie günstig Internet, also Handyverträge geworden sind oder Telefonieren an sich, dadurch, dass wir heutzutage einfach WhatsApp und Wi-Fi und so weiter überall haben. Damals war das halt wirklich so, dass ich halt immer irgendwie eine Nummer gewählt habe, die dann eine Verbindung nach Deutschland gemacht hat, um dann mit meiner Mutter zu telefonieren. Das war so teuer. Ich habe hunderte von Dollar ausgegeben jeden Monat, um halt einfach ab und zu mal telefonieren zu können. Das war schon irre. Das ist ja heutzutage alles nicht mehr.
Ja, nee, alles nicht mehr auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich fand das Internet ist auf jeden Fall hochgegangen, das kann ich auf jeden Fall sagen, die Internetpreise. Ich habe aber gar keinen Vergleich jetzt, war es jetzt teuer oder nicht. Ich habe es tatsächlich als teuer eingeschätzt, aber das Problem ist, du brauchst halt auch das Internet, weil du bist halt die ganze Zeit unterwegs. Das heißt, es gibt Leute, die gehen dann, keine Ahnung, die gehen dann jeden Abend zu McDonald's und schnorren sich das Internet dort. Aber keine Ahnung, wenn du an der Küste bist oder in den Städten bist, kannst du es machen, aber spätestens, wenn du von Cairns Tschüss sagst und dann hoch ins Northern Territory fährst oder dann Richtung Western Australia, dann viel Glück dir da mal irgendwo WLAN zu finden. Deswegen brauchst du das Internet. Also ich glaube, ich hatte eine 70 Gigabyte Flat im Monat und ich meine, die hat 60 oder 65 Dollar gekostet, was glaube ich so 45 Euro um den Dreh sind im Monat, ja. Mhm. Aber das brauchst du halt. Also da geht kein Weg dran vorbei.
Ja. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie du nach Australien gekommen bist. Du hast ja vorhin so ganz kurz mal so angesprochen. Du hast dein Abi gemacht und hast dann noch ein Jahr gearbeitet und dann entschieden, dass du nach Australien willst. Also wie ist das passiert?
Also grundsätzlich war es bei mir tatsächlich immer so, oder ist immer noch so, ich tue sehr viel aus dem Bauch heraus entscheiden. Das heißt, ich habe mein Abitur fertig gemacht.
Ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes.
Ja, meistens klappt's. Ich habe mein Abitur fertig gemacht und ich weiß nicht, ob es noch viele kennen oder ob es noch ein Ding ist, aber da gab es dann damals diese Berufsinfomesse kurz vor der Prüfung, wo dann jedem angezeigt wird, hey, das könnt ihr danach machen. Und dann hattest du wirklich diese zwei Möglichkeiten zwischen, du hast halt diese Ausbildungsberufe in die eine Schiene oder ich war auf einem Wirtschafts-BK, wo ich mein Abitur gemacht habe, mein Fachabitur, und dann hattest du halt die Studienseite, wo es dann halt meistens um Wirtschaft ging. Frag mich nicht, wieso ich Wirtschaft gemacht habe, weil ich hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf Wirtschaft. Auf jeden Fall gab es die zwei Seiten und dann erinnere ich mich noch richtig gut, da gab es diesen Einstand mit Ausland. Das war so eine Reiseagentur mäßig. Und da dachte ich so, okay, ich höre es mir mal an. So einfach, weil davor, ich hatte schon mal gehört, aber ich war jetzt nie wirklich drin. Dann habe ich dort diesen einzigen Stand und da wirklich kein Mensch. Alle waren dann, hier war es International Management, auf der anderen Seite Sache war es dann Industriekaufmann und so weiter. Und es war alles voll. Bin ich da als Einziger hingegangen und habe es mir angehört. Und dachte mir, okay, klingt cool. Ich informiere mich mal weiter. Und fand einfach diese Idee davon. Tatsächlich ging es darum um Neuseeland. Also mein Plan war immer Neuseeland. Bisher war ich noch nicht in Neuseeland. Habe ich mich einfach weiterhin informiert, habe geguckt, wie das alles funktioniert. Hab dann mein Abitur abgeschlossen und hab dann, was natürlich auch ein großer Schock, ein bisschen in der Familie natürlich war, wo dann gesagt wurde, nee, ich gehe jetzt nicht studieren, ich mache jetzt keine Ausbildung, ich habe jetzt einen Job. Dann habe ich tatsächlich ein Jahr gearbeitet, aber schon mit dieser Idee, mit dem Plan, okay, ich bin weg. Also man hat so dieses Ziel vor Augen. Deswegen habe ich mich über dieses Jahr hinweg über alles informiert, was brauche ich. Viele Sachen, die auch mega unnötig waren. Aber generell, was brauchst du? Wie gehst du vor? Was packst du ein? Welche Dokumente benötigst du? Wie viel Geld benötigst du? Und so viel, vor allem von dem ersten Mal hast du wirklich keine Ahnung, wie viel Geld du brauchst für diese Zeit oder wie das alles funktioniert. Wie findest du Jobs und so weiter? Deswegen, du informierst dich und dann habe ich irgendwann ganz spontan mein Visa beantragt. Ich glaube, das war wirklich einmal vom Tag zum anderen, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einmal mal mein Visa. Und da war es dann eigentlich schon durch. War, glaube ich, ein halbes Jahr vor meinem Flug, wo es dann eigentlich durch war. Aber es war einfach generell so, nicht dieses, ich will raus, sondern einfach, ich will einfach jetzt mal was anderes sehen von der Welt. Ich will einfach mal gucken, wie es so anders aussieht und will mich jetzt nicht direkt entscheiden, okay, ich gehe jetzt studieren wie alle anderen von meinen Bekannten oder Freunden oder ich mache jetzt die Ausbildung, sondern ich wollte einfach sagen, okay, hey, gib mir noch mal ein Jahr und dann gucken wir weiter. Daraus wurden jetzt halt über 3 Jahre.
Aber wie ist das vorher gewesen? Wie ist dein Reiseverhalten vorher gewesen? Bist du vorher schon viel unterwegs gewesen oder ist das jetzt alles wirklich komplett was Neues für dich gewesen?
Tatsächlich komplett was Neues. klar, du warst mit der Familie in meinem Urlaub, aber es war halt eher, also meine Familie kommt ursprünglich aus Polen, das heißt, waren wir meistens bei der Familie. Und ich hatte tatsächlich nicht das Bedürfnis, reisen zu gehen zu meiner Zeit. Also so mit 16, früher, 16, 17, das war nie wirklich ein Bedürfnis, reisen zu gehen. Das kam tatsächlich jetzt erst nach dem einen Jahr Australien. Also ich hatte absolut kein großes Reiseverhalten, wir waren nie wirklich unterwegs. Man ging halt dieses einmal im Jahr mal in Urlaub für eine Woche oder sowas. Aber das war's dann. Es war jetzt auch nicht so, dass ich da jetzt voll bei der Sache war oder mich extrem drauf gefreut habe. Es war halt, okay, du gehst wieder in Urlaub. Also tatsächlich wurde dieses Reiseverhalten bei mir erst geweckt, nachdem ich dann dieses Auslandsjahr erlebt habe.
Okay, und jetzt bist du zurück in Deutschland. Ja. Was hat denn dieses Jahr im Ausland, beziehungsweise drei, mit dir jetzt gemacht? Ist das jetzt, hast du jetzt so Hummeln im Hintern und willst die Welt sehen? Oder sagst du jetzt so, okay, das reicht. Ich habe jetzt was richtig Geiles erlebt und jetzt gehe ich halt studieren und mache halt mein Ding, so wie es sich in Anführungsstrichen gehört. Oder so wie die Gesellschaft es für mich vorhersieht. Was hat die Zeit mit dir gemacht?
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wir sind beide, also meine Freundin und ich, sind auch beide absolut in Schock. Also es ist wirklich, du kommst irgendwie aus einer Welt raus, wirst da mehr oder weniger rausgerissen, du erwartest es ja, aber teilweise komme ich noch nicht wirklich da. Also ich bin jetzt seit einer Woche wieder zurück. Jetzt abgesehen vom Wetter, was nochmal eine andere Sache ist.
Natürlich die schlechteste Zeit in der
Zukunft. Natürlich, absolut.
Das ist jetzt irgendwie Mitte November.
Ja, absolut. Aber generell, was man sich so, also ein Jahr weg zu sein, war nochmal eine andere Sache. Da ging's nochmal klar. Aber jetzt waren wir über zwei Jahre weg, beim zweiten Mal. Und es ist einfach so anders. Also auch allein das Autofahren, ich komme darauf teilweise nicht mehr klar. Also ich kann fahren und alles klappt, aber es ist so Stress. Es ist so stressig. So gefühlt jeder Tag ist gerade so ein bisschen klar. Man kommt an, man muss sich wieder anmelden und bla und Versicherung und sowas. Klar, das ist normal. Aber nee, es ist auf jeden Fall gerade nicht im Kopf. Nee, wir setzen uns jetzt zurück, wir gucken nach einem Studienplatz, suchen uns eine Wohnung und ziehen zusammen und haben unser kleines glückliches Leben in Deutschland. Nein, also generell, was mir auch über die zwei Jahre oder über zwei Jahre aufgefallen ist, ich kann nicht wirklich an einem Platz sein. Also ich finde immer so ein paar Monate, selbst ein paar Jahre, das ist in Ordnung. So hatte ich es dann ja auch dazwischen in Deutschland, so zwei Jahre dazwischen in Deutschland, wo ich dann wirklich durchgeschuftet habe wieder. Zwischen meinem ersten und zweiten Jahr war es dann voll in Ordnung. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, die Hummeln sind auf jeden Fall da und ich könnte wieder morgen los. Ja.
Kenne ich. So habe ich, weiß ich nicht, 25 Jahre gelebt, glaube ich. Selten länger als ein Jahr an einem Ort gewesen, sondern immer wieder weitergezogen. Ich bin in meinem Leben, ich weiß nicht. Ich habe es nie gezählt und ich habe es auch nie aufgezählt, aber ich würde jetzt mal so groß schätzen, so 15 Mal umgezogen mit Sicherheit. Also macht dann aber irgendwann keinen Spaß mehr.
Kann ich mir auch vorstellen.
aber okay, aber jetzt seid ihr gerade erst zurück. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das so für euch entwickelt. Jetzt ist das ja natürlich hier, dieses Gespräch ist ja auch Teil von, ist ja wahrscheinlich auch Therapie.
Ja, tatsächlich.
Weil, also du hast ja natürlich noch nichts Greifbares, ne? Wahrscheinlich ist das jetzt halt alles noch, man ist halt beschäftigt in dem Zurückkommen, weil du es ja gerade gesagt hast, ne? Anmelden, ummelden, informieren, wie geht's weiter, Wohnung. Das füllt ja einen Tag.
Ja,
die Tage vergehen wahrscheinlich so schnell, dass man gar keine Zeit hat, großartig darüber nachzudenken, was jetzt wirklich kommt. Also,
ja.
Habt ihr Pläne? Du hast jetzt gerade kurz zusammenziehen gesprochen, aber habt ihr so Pläne für die Zukunft, wie es denn so weitergehen, in euren Augen weitergehen soll?
Also am besten wäre es natürlich wieder loszuziehen. Also tatsächlich ist der Plan, wieder loszuziehen. Wir wissen nicht genau wann oder wo oder wie. Also wir wissen, in welche Richtung es geht, weil ich bin jetzt 25. Wie gesagt, Neuseeland war immer mein großer Traum, war ich immer noch nicht, deswegen das steht jetzt ganz groß drauf und natürlich Kanada, was natürlich dann so diese drei gefüllten Länder sind, wo man halt währenddessen arbeiten
also
kann.
Also die Work-and-Travel-Länder.
Genau. Und dazwischen war es halt immer so, okay, wir kamen jetzt von den Malediven zurück, haben es auch auf Low-Budget gemacht und waren da vorhin in Indonesien und Singapur. Also wir kamen nie direkt irgendwie zurück, sondern haben immer dazwischen was gemacht. Aber generell Südostasien und halt einfach so viel sehen, wie es geht. Es ist natürlich der Traum, ob es dann am Ende klappt oder nicht. Schauen wir mal. Wenn es so läuft wie jetzt, man hofft natürlich, dass alles so klappt wie geplant. Aber ja, der kurzfristige Plan oder mittelfristige Plan momentan ist, auf jeden Fall wieder loszuziehen, ja.
Ja, cool. Da wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute bei und ich hoffe, dass ihr es umsetzen könnt. Es gibt nichts Geileres als Reisen.
Und ja,
es ist, das stimmt. Am Ende des Tages ist das die geilste, beste Schule, weil man halt so unglaublich viel in so vielen verschiedenen Facetten Tag für Tag lernt und vor allem durch diese verschiedenen Kulturen und Menschen, denen man begegnet. Lass uns mal zurück zu Australien gehen. Wir sprechen ja grundsätzlich, und darum geht es ja eigentlich auch in dieser Folge, über eure, du hast gesagt, 70.000 Kilometer, die ihr da rumgefahren seid. Das schaffen wir natürlich jetzt alles nicht in einer Folge irgendwie unterzubekommen. Wo seid ihr denn gestartet?
Wir sind in Sydney gestartet, ja. Also von Sydney hatten wir dann natürlich einen Job. Das heißt, dann sind wir ja hochgefahren, war auch in New South Wales, sind dann die 9 Stunden zum Job gefahren und sind nach dem Job tatsächlich dann wieder zurück nach Sydney gefahren, um einfach einen Startpunkt wieder zu haben, wo dann eigentlich sozusagen alles losging und wo es dann, glaube ich, standardmäßig, wie auch für die meisten anderen, dann die East Coast entlang ging, von Sydney bis hoch nach Brisbane, über Brisbane nach Cairns hoch, die Route am Anfang, ja.
Wart ihr in Brisbane oder habt ihr das geskippt?
Nee, wir waren in Brisbane. Also im ersten Jahr haben wir auch die East Coast gemacht. Im zweiten und dritten Jahr haben wir es jetzt halt einen Ticken schneller gemacht, weil wir wussten halt, wir müssen hoch zum Northern Territory. Das heißt, wir haben uns eigentlich nur alle Sachen nochmal angeschaut, wo wir wussten, okay, das lohnt sich oder das wollen wir auf jeden Fall nochmal sehen, aber nicht zu viel Zeit verschwenden, weil wir wollen halt einfach mehr Zeit haben an der West Coast oder eben auch im Süden.
Ich habe damals in Brisbane gelebt, bin seitdem nie wieder zurück gewesen, aber ich erinnere mich, dass es eine sehr, sehr geile Stadt und eine sehr, sehr geile Zeit gewesen ist.
Ja.
Lass uns mal vielleicht versuchen, weil es so viel ist, versuche ich hier gerade mal so im Kopf so ein bisschen ein kleines Konzept zu erstellen, wie wir das am besten besprechen. Lass uns mal vielleicht die paar Highlights für jedes Bundesland besprechen. Damit sind wir eh schon ein bisschen beschäftigt. Und starten in New South Wales. Was hat euch da so gefallen?
Jervis Bay. Mehr muss Jervis ich nicht Bay, sagen.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also New South Wales generell ist ja schon sehr, sehr, sehr busy. Also es ist halt, glaube ich, auch, meine ich, der Staat mit den meisten Einwohnern in Australien. Also kann es sehr hektisch werden. Also New South Wales ist auf jeden Fall schon echt schön. Und wir haben ja auch die Outback-Umrundung, oder was nennt man es, Outback-Umrundung? Auf jeden Fall sind wir halt über Broken Hill und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere Ort tatsächlich hieß, gefahren. Was auch halt eine Erfahrung ist, du hast halt keinen anderen Backpacker so wirklich getroffen oder keinen anderen so in deinem Alter Leute aus dem Ausland, sondern du warst da wirklich halt komplett alleine. Und ich denke mal, du kennst Cooper Pedy. Whitecliffe hieß die Stadt, jetzt weiß ich es wieder. Das ist so eine Art, das ist genauso wie Cooper Pedy, nur in New South Wales und ohne Touristen. Das heißt, die Leute wohnen da wirklich underground in den Häusern. Das Pub ist underground. Ich meine, die hatten auch eine Kirche underground, also ähnlich wie in Cooper Pedy. Und wir hatten uns da ein Motel gebucht für 2 Tage, wo wir dann auch underground in diesem Motel geschlafen haben. Mitten im Januar, im Hochsommer, im Outback, wo es mal nicht ungewöhnlich ist, dass es mal 45 Grad erreicht. Deswegen war es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr spannende Erfahrung, das zu sehen. Was ich auf jeden Fall auch als Highlight sagen würde, einfach mal dieses Outback in New South Wales einfach mal zu umrunden. Also da gab es wirklich richtig coole Spots. Und ich würde es jedem empfehlen, der die Zeit hat, einfach mal für eine Woche genug Sprit hat und genug Geld dafür hat, einfach mal drumherum zu fahren, weil es wirklich eine Erfahrung ist, da auch einfach mal in so einem Underground-Hotel zu schlafen. Was jetzt vielleicht nicht Cooper Pedy ist, weil es dann doch schon bekannter ist, statt einfach in so einem kleinen Ort, wo einfach alles noch mal ein bisschen echter wirkt als in Cooper Pedy. Jervis Bay auf jeden Fall für mich tatsächlich auch einer der Highlights um ganz Australien. Hätte ich auch nicht gedacht gehabt. Wir waren da im Frühling, jetzt kurz bevor wir abgereist sind, im australischen Frühling, aber es war wunderschön. Wer noch nie mit Walen geschwommen ist, kann es dort ausprobieren. Das Meer ist hellblau, der Strand, der Sand ist weiß. Ich glaube, es ist auch der weißeste Sand der Welt, offiziell im Guinness-Buch der Weltrekorde in Jervis Bay. Von Klippen, also für Naturliebhaber, Wanderer, man hat wirklich alles. Die Stadt ist top, also man hat alles, was man braucht. Super Campingplätze, direkt am Strand gelegen. Also es ist wirklich nicht umsonst. Es ist nicht mal wirklich so bekannt dafür im Vergleich zu anderen Orten, wenn man jetzt die Whitsundays hat, die man, glaube ich, jetzt direkt kennt, oder das Great Barrier Reef, ist Jervis Bay da schon echt noch sehr unbekannt und es war wirklich nicht so viel los, aber Jervis Bay würde ich auf jeden Fall jemandem ans Herz legen, der Lust hat, wirklich mal mit einem Wal zu schwimmen oder mit Seelöwen zu schwimmen, tauchen zu gehen, super Tauchort, generell gerne wandert, einfach nur am Meer liegt, ja, ich kann nicht viel sagen zu Jervis Bay, weil es einfach nur wow war. Also für mich Top 10 auf jeden Fall.
Ja, mega. Und es ist nicht weit von Sydney, ne?
Nee, auf gar keinen Fall, ja.
Unter Sydney. Ihr seid aber, jetzt bist du mit Jervis Bay, bist du ja quasi im Uhrzeigersinn, also runter. Aber ihr seid gegen den Uhrzeigersinn, ne? Also ihr seid eigentlich erst Richtung Norden und Jervis Bay und so weiter, ist ja eigentlich...
Das kam am Ende, ja,
sozusagen. Zum Schluss gekommen. Was gibt's noch so zwischen Sydney und was ist das?
Sunshine Coast, Brisbane.
Ja, ja. Wie heißt die Grenze nochmal?
Zu Queensland.
Irgendwas mit Heads. Die Grenze ist.
Jetzt hasch mich auch. Ich weiß genau,
New South
was du
Wales,
ja, ich weiß genau, was du meinst. Da kam Byron Bay und dann kam drüber.
Genau.
Ich weiß es gerade nicht, aber Heads ist richtig.
Tweetheads.
Tweetheads,
so, genau. So, ja. Was ist dazwischen so euer Highlight gewesen? Vielleicht gehört Byron Bay dazu, weiß ich nicht. Aber was ist so das gewesen, was euch da so gefallen hat? Also jetzt mal abgesehen von eurer Arbeit, wo ihr wart.
Ja.
Genau.
Ich muss tatsächlich sagen, dass die Nordküste von New South Wales sehr ähnlich war. Viele fahren ja auch durch. Ich glaube, Nelson Bay war da schon echt cool. Generell die Area um Nelson Bay herum, wo du dann einmal so eine Art so eine Little Sahara hast, mit riesigen Sanddünen, super, super Wanderungen oben auf so eine kleine, nicht Halbinsel, aber wo man dann zurück auf Nelson Bay guckt. Das ist auf jeden Fall echt schön. Geflasht, tatsächlich, muss ich sagen, hat uns an der Nordküste nicht so viel, da wir aber auch dort noch ziemlich schnell unterwegs waren. Byron Bay gar nicht, muss ich tatsächlich sagen. Also Byron Bay...
Hat sich krass verändert, ist so ein krasser Hippie-Ort geworden.
Es ist halt schon sehr touristisch und es ist halt schon sehr viel nicht echt, was dort abgeht. Und ich weiß nicht, was uns mal auch jemand gefragt hat, habt ihr euch jemals unsicher gefühlt in Australien? Und ich kann dir sagen, nein, außer die eine Nacht, wo wir in Byron Bay unterwegs waren. Aber sonst, wir waren mitten im Nichts und es gab nicht einen Moment, wo wir uns irgendwie, man hat vielleicht mal ein komisches Gefühl, aber ich glaube, die einzige Nacht, wo wir da wirklich, wirklich unangenehm verfolgt wurden, war in Byron Bay und das war dann auch so um 11, 12 und auf so einem ganz komischen Parkplatz umrundete der drei Autos und da dachtest du da auch so, wirklich sicher fühlst du dich hier nicht und ich glaube, wir sind dann auch nach einem Tag dann abends weggefahren, weil ja, es ist halt sehr touristisch, Byron Bay hat ein großes Drogenproblem, das ist bekannt und das siehst du dann leider auch in dem Ort, der Leuchtturm ist wunderschön und die Stadt selbst ist ja eigentlich ganz knuffig, aber man merkt halt diese negativen Einflüsse in Byron Bay. Ich würde auf jeden Fall nicht nochmal zurückkehren. Und wie gesagt, wenn es dann halt in 70.000 Kilometern der einzige Ort ist, wo du dich unsicher fühlst, finde ich, war das für uns schon so ein Zeichen, was Byron Bay für einen Eindruck hinterlässt. Aber ich habe von vielen gehört, sie finden es toll. Unseres war es leider nicht.
Das ist krass, weil also vor damals bin ich halt regelmäßig von Brisbane immer nach Byron Bay gefahren, weil es halt eben nicht weit war und einfach mega entspannt. Aber ich habe schon, also das, was du jetzt gerade sagst, habe ich leider schon sehr oft über den Ort gehört. Und dass er ja so ein bisschen so das Malibu Australiens geworden ist. Und
Es soll auch anders gewesen sein vor 20 Jahren, so wie ich es mitbekommen habe, auch von Locals, obwohl es ja auch nicht mehr so viele Locals in Byron Bay gibt. Ich meine auch, ich glaube,
es genau, war, das ist halt eben zum Beispiel das Problem, dass halt sehr viel halt verdrängt worden ist durch sehr viel Geld. Wie ist es für euch dann weitergegangen, Richtung Norden?
Dann ging es weiter tatsächlich Richtung Norden, also da haben wir die Grenze überquert. man kennt ja die Gold Coast. Ich finde, die Gold Coast hat auch einen ähnlichen Vibe wie Byron Bay. Es ist halt so ein bisschen, ich auch immer so ein bisschen das Miami von Australien. Ja. Wir waren nie große Stadtmenschen, muss man jetzt auch davor sagen. Deswegen ging es uns gar nicht so um die Städte. Wir wollten eher raus in die Natur. Wir wollten einfach laufen, wandern, schwimmen, schnorcheln, tauchen, was auch immer. Uns haben die Städte gar nicht so wirklich interessiert. Deswegen, klar, man hat die Gold Coast, man hat dann Brisbane und man hat die Sunshine Coast, wo ich von allen drei tatsächlich persönlich auf die Sunshine Coast tendieren würde, weil es einfach noch am wenigsten besiedelt war oder man hat immer noch ein bisschen mehr dieses Dorfgefühl statt Stadtgefühl.
Das ist nicht so künstlich, ne?
Genau, genau. Also die Gold Coast ist halt so, man hat halt diesen Miami-Vibe und alles ist so ein bisschen künstlich und reich und ja, es ist auf jeden Fall interessant zum Anschauen, aber es ist, würde ich jetzt nicht sagen, das muss man sehen, außer natürlich für Leute, die es interessiert. Und dann ging es dann eigentlich immer weiter hoch, bis hoch nach Cairns, wo ich finde, vor allem in Queensland, das Interessanteste generell ist, dass Queensland einfach so viele Inseln hat. Das heißt, man kann so viele Inseln besuchen. Wir waren auf Lady Musgrave Island, auf jeden Fall empfehlenswert, vor allem zur Schildkrötensaison. So viele Schildkröten, hellblaues Wasser, es sieht einfach aus wie ein Swimmingpool und es ist wunderschön. Man kann die Insel belaufen. Alles läuft natürlich über nachhaltige Touren ab, was ziemlich gut ist, deswegen man kann da nicht selbstständig hinfahren mit dem Boot, das sind auch alles Sanctuary Zones und Keppel Island, auch gleich in der Nähe von Lady Musgrave Island, also ist bei Bundaberg, wenn man bei Bundaberg ist, geht man dann nach Lady Musgrave Island und Keppel Island geht dann von Yeppoon oder wie auch immer die Stadt hieß, auch sehr coole Stadt, ging es nach Keppel Island, was eine sehr interessante Geschichte hat tatsächlich, weil Keppel Island hat eine Art Lost Place drauf, was ein riesiges Resort ist, was während der Finanzkrise geschlossen wurde und dadurch Keppel Island halt vor allem für Leute, die sehr gerne laufen oder wandern, mega cool ist, weil es wirkt einfach so wie so ein gescheitertes Projekt. Es ist ein Paradies und dann hat man dieses Resort, was zerstört ist. Und ich weiß nicht, es ist so ein cooles Gefühl, auf Keppel Island zu sein. Man kann super schnorcheln gehen. Überall das Reef ist sehr, sehr lebendig. Es ist das Bleaching, zumindest zu der Zeit, wo wir waren, war noch nicht so krass in Kraft, was ich auch sagen kann für Leute, die Australien besuchen wollen, dass das Southern Great Barrier Reef die bessere Alternative ist als das Northern Great Barrier Reef. Dadurch, dass es weiter unten auf jeden Fall noch nicht so stark bleached und wirklich die Korallen teilweise wirklich noch wunderschön sind, während wir auch im Northern Great Barrier Reef bei Port Douglas schnorcheln waren. Einmal hatten wir ein wunderschönes Schnorchelerlebnis und einmal hast du halt irgendwie auch ein bisschen die traurige Realität gesehen, wo du dann wirklich alles gesehen hast und die ganzen Korallen waren weiß und abgebrochen und es sah schon schlimm aus, ja. Aber ja, auf jeden Fall Queensland, Inselhopping würde ich auf jeden Fall als Must-Do in Queensland auf die Liste tun. Dann Noosa, sehr bekannter Ort, ist auf jeden Fall sehr cool zum Durchlaufen. Ist eine coole Stadt, cooler Nationalpark. Blackdown Tablelands, wenn man es ein bisschen inland, wenn man ein bisschen inland gehen will, ich empfehle einen 4W Drive. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber es war auch, glaube ich, tatsächlich einer der oberen Top-Spots, weil du dann Wasserfall hast und das kann man sich so gar nicht vorstellen. Aber war wie so ein Gestein, in dem dann ist schwierig zu beschreiben. Und in denen waren dann so wirklich Löcher drinnen und du hattest dieses kristallblaue Wasser, wo du dich dann wie in so ein Hot Tub reinsetzen konntest. Und das waren dann überall mehrere kleine Gesteinslöcher mit kristallblauem Wasser und daneben fließt dann der Wasserfall runter. Also auch mega cooler, wunderschöner Nationalpark. Aber wie gesagt, ich würde einen 4W Drive empfehlen, wie für so viele Sachen in Australien, ja.
Ist auch the preferred travel method,
ja,
ne?
Also, auf jeden Fall.
Mit einem Two-Wheel-Drive ist es schon ein bisschen schwerer. Geht auch, aber man muss halt viel weglassen. Ne? Also
ja.
Ich denke jetzt mal so, ich weiß nicht, ob ihr auf Fraser Island, beziehungsweise heute heißt es nicht mehr Fraser Island, sondern Kagari oder
Kagari,
so?
Ja.
Wart ihr da?
Tatsächlich nein. Das war der einzige Ort, den wir leider geskippt haben, aber wir wollen auf jeden Fall noch mal hin, um es zu machen, weil es ganz am Anfang kam. Und bei mir hat einfach noch ein bisschen so der Mut gefehlt mit unserem eigenen 4W-Drive nach dem wir unser Auto gerade frisch hatten, mehr oder weniger frisch hatten, gleich auf Fraser Island zu gehen. Deswegen haben wir es tatsächlich geskippt und dachten, wir machen es nochmal auf dem Rückweg, aber wir wussten ja nicht, dass alles so lange dauert, wo wir dann noch sehen werden. Deswegen, ja, na, tatsächlich haben wir es leider geskippt, genauso wie die andere Insel, die bei Brisbane war.
Morton Island.
Genau, Morton Island.
Finde ich zum Beispiel eigentlich ein bisschen cooler
als gehört,
Fraser, weil es eben noch nicht, weil es nicht so damals, ich weiß nicht, wie toll es ist, aber nicht so beliebt ist.
Ja. Nee, aber leider nicht. Habe ich gehört, soll mega cool sein und ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und ich will es auf jeden Fall auch persönlich nochmal sehen, weil es halt auch vor allem auf Morton Island sehr cool ist mit dem Schiffswrack und ich bin ja so ein kleiner Drohnenfetischist und würde schon gerne mit der Drohne aufnehmen, wie die verschiedenen Schiffswrack dort im hellblauen Wasser liegen. Deswegen sicher auch was für die Bucketlist, kann ich leider nur nichts zu sagen aus unserer Sicht. Ja.
So, und dann ging es weiter Richtung Norden. Ihr seid nach Cairns und dann seid ihr auch noch ein bisschen weiter. Du hast Port Douglas, hast du gerade ganz kurz genannt. Das heißt ja, Cape Tribulation steht dann auch, ist relativ nah. Was habt ihr da erlebt?
Genau, also von Cairns ging es dann hoch bis nach Cape Tribulation. Für viele natürlich auch so eine Art Bucketlist-Spot, vor allem, weil es ja immer heißt, wo der Regenwald das Reef trifft und sich ja so zwei wirklich wichtige Sites aufeinandertreffen. Aus meiner persönlichen Sicht, ich glaube, es war auch ein bisschen der Tourismus. Natürlich ist so ein Ort sehr touristisch angehaucht, weil es einfach so wichtig und groß ist. Aber es gibt viel schönere Flecken am Regenwald, für den Regenwald in Australien als Cape Tribulation, meiner Meinung nach. Also, es ist wunderschön. Es ist auch immer ein Besuch wert. Wie gesagt, das Problem, was man eben an der Ostküste hat, ist halt, es ist sehr viel los. Es ist sehr bevölkert, für australische Verhältnisse. Und es ist auch da, wo sich die meisten dann Backpacker oder Touristen tummeln. Und das merkst du dann wirklich auch. Also ich weiß noch, wo wir dann nach Cape Tribulation gefahren sind und du hattest wirklich jede zwei Minuten einen riesigen Tourbus, einen riesigen Coach an dir entlang fahren. Und du hattest wirklich nirgendwo deine Ruhe. Und ich finde, das ist halt nicht das, was du von Australien normalerweise dir erhoffst, weil Australien ist so weitflächig. Es wohnen so wenig Menschen auf so einer großen Fläche. Und ich finde immer, du verbindest Australien einfach mit dieser, nicht direkt, natürlich Freiheit, aber auch ein bisschen diese Einsamkeit und die Möglichkeit einfach, Sachen selber zu genießen. Was ich verstehe, bei solchen Orten natürlich nicht immer einfach ist. Aber ja, das hat natürlich für mich immer noch einen faden Eindruck hinterlassen. Plus, dass die Bilder natürlich nicht aussehen, wie es in echt aussieht, wie es so oft der Fall ist, dass halt das Meer da halt leider oft sehr grau ist und einfach nicht das ist, was sich Leute oft oder davor erhoffen, von Australien erhoffen oder eben von so Orten wie im Norden erhoffen, wo wir auch öfters im Gespräch waren mit anderen, dass sie leider nicht so überzeugt waren von Australien. Und ich glaube, das liegt wirklich daran auch, dass man die falschen Ecken besucht hat, weil das habe ich tatsächlich nur an der Ostküste gehört, nicht an der Westküste.
West is best.
Schwierig zu sagen. Generell, ich stimme schon zu. Es kommt immer darauf an, was man sehen will. Klar, du hast an der Westküste keinen Regenwald. Du wirst nicht so wunderschöne Gebirgsketten haben wie in der Ostküste. Wirklich Inseln hast du auch nicht, außer Rottnest Island. Aber sonst hast du da jetzt auch nicht wirklich. Es ist halt alles so verschieden.
Ist, was ich ist es. Also ja, ist, egal, dieser Staat. Spruch ist ja ein Spruch, den ich dort gehört habe. Ja. Das ist nicht mein Spruch, den viele halt eben sagen, dass Westaustralien das richtige Australien ist, weil das halt eben dieser rote Sand, der halt direkt ins Meer halt eben geht und so. Aber es, also am Ende des Tages ist Australien ein wahnsinnig abwechslungsreiches Land, Kontinent. Es ist ja aber halt eben auf so einer Riesenfläche, ne? Ja. 70.000 Kilometer muss man halt eben runterrocken, damit man halt eben diese verschiedenen Orte sehen kann. Das, was du gesagt hast, macht ja auch wiederum Sinn. Dadurch, dass es halt so groß ist, konzentrieren sich natürlich die Touristen halt auf einzelne Punkte, fliegen alle in Masse halt nach Cairns rein und die müssen ja natürlich auch verteilt werden auf diese, in Anführungsstrichen dann wiederum, wenigen Sehenswürdigkeiten auf einer großen Fläche.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und wie wir es auch davor hatten, ist mit 4-Wheel-Drive, 2-Wheel-Drive, du kommst super klar an der Ostküste mit dem 2-Wheel-Drive, weil einfach alles leicht begehbar ist und einfach alles für Touristen oder für die Masse eben ausgebaut wurde. Geht's Richtung Westküste, also da kommst du halt gar nicht klar mit einem ohne 4-Wheel-Drive geht da gar nichts. Also ich, vor allem wenn du dann über die Kimberleys fährst, ich glaube 95% jeder Orte würde ich gar nicht erst probieren mit dem 2-Wheel-Drive, weil es einfach von Gravel Roads zu wirklich schlimm Schlaglöchern, wirklich, du hast das ganze Drama. Also das würde ich gar nicht erst probieren. Deswegen die Ostküste top. Und wie gesagt, ich will die Ostküste nicht so schlecht reden, weil es trotzdem wunderschön ist in seinen Orten. Aber es ist, glaube ich, nicht das, wo Leute, weil wenn ich halt denke, es fliegen Leute 24 Stunden her, um sich ein Land anzuschauen, wo sie dann nur 2-3 Wochen haben, dann glaube ich, dass halt andere Orte in Australien schöner sind zu besuchen, als jetzt zum Beispiel das nördliche Stück an der Ostküste.
Verstehe. Also verstehe ich, sehe ich ähnlich. Hat natürlich nicht jeder das Glück, das ganze Land zu sehen natürlich. Und dann sagen zu können, that's the place to go. Aber das versuchen wir jetzt hier einfach mal. Wir versuchen jetzt hier herauszufinden, wenn man denn dann mal nach Australien reist und diesen langen Weg auf sich nimmt, wo man denn hinfahren sollte. Und da bist du natürlich halt eben der perfekte Ansprechpartner für. Ich finde die Strecke von Cairns ins Northern Territory wahnsinnig anstrengend.
Ja.
über Mount Isa dann auf diese T-Junction zu kommen, wo du dann Richtung Norden oder Süden fahren kannst. Also entweder fährst du nach Alice Springs oder hoch nach Darwin. Ihr seid hoch nach Darwin gefahren, weil es halt Hochsommer war und das Red Center einfach nicht, also zu der Jahreszeit einfach keinen Sinn macht. Ja. Da seid ihr später hingefahren. Also ihr seid dann Richtung Norden, ihr seid ins Northern Territory.
Ja.
Was habt ihr da alles erlebt? Also da hast du nämlich auch ein paar Highlights hingeschrieben, die euch extrem gut gefallen haben.
Auf jeden Fall. Also das Northern Territory ist halt was komplett anderes. Also wirklich, selbst wenn du sagst, okay, jeder Staat ist anders, aber das NT ist halt nochmal eine eigene Welt für sich. Also von den Menschen her natürlich, aber auch von der Landschaft her, von den Städten her, von allem. Also mich hat's beeindruckt tatsächlich. Also auch natürlich dann auch weiter unten dann, wo es dann über die andere Richtung ging, aber auch die ganzen Nationalparks, die du im Northern Territory hattest. Wir konnten leider nicht alle machen, auch wenn es tatsächlich nicht so viele sind, da es einfach durch das warme Wetter uns dann immer mehr nach Western Australia gezogen hat. Aber du hast natürlich den berühmten Kakadu-Nationalpark, wo du ja die älteste Artgalerie sozusagen, so nennen sie es, Artgalerie der Welt hast, mit den Rock Paintings, die ja wirklich tausende von Jahre, also wirklich zehntausende von Jahre alt sind, und es ist halt schon sehr beeindruckend, davor zu stehen. Man muss wissen, es ist sehr viel fahren im Kakadu. Ich weiß nicht mehr genau, wie weit, aber ich weiß, dass es schon mehrere hunderte Kilometer sind und du musst mehrere Tage dafür einplanen. Es ist auch der zweitgrößte Nationalpark in Australien. Deswegen kann man sich ungefähr vorstellen, die Größe des Nationalparks. Aber es ist schon wirklich sehr beeindruckend, auch da oben am Ubir drauf zu stehen. Und dann guckst du dann auf dieses flache Land, auf dieses grüne Land dahinter, aus dem Nichts. Es ist einfach wie so ein eigener Planet, ist für mich immer noch das Northern Territory. Auch die Wasserfälle dann im Litchfield-Nationalpark, die dann einfach tatsächlich auch das ganze Jahr über fließen, was auch sehr gut zu wissen ist für Leute, die halt nach den Seasons schauen, wie es mit den Wasserfällen ist, aber wunderschön ist, und dann kann man da wirklich ein Wasserfall-Hopping machen im Litchfield, und wenn es draußen kurz mal 40 Grad hat im Litchfield-Nationalpark, du läufst da 3 Kilometer hin, dann ist das erste, was du machen willst, ist in diesen Wasserfall reinzuspringen und gar nicht mehr rauszukommen, was es echt angenehm macht oder auch einfacher macht, dann dort laufen zu gehen, vor allem im Litchfield, weil du weißt, jedes Mal, wenn du irgendwo ankommst, hast du Wasser zum Reinspringen. Kleiner Tipp, persönliche Erfahrung, macht euren Kopf nicht unter Wasser.
Wollte ich gerade sagen, hast du nämlich gemacht, und die Quittung war Augeninfektion, Krankenhaus und einfach eine nicht so geile Zeit. Ne? Also da gibt es ja halt eben diese Bakterien, die halt eben nicht so geil sind.
Ja, auf jeden Fall. Tatsächlich passiert ist es nicht im Litchfield, es ist in Catherine, im Catherine Gorge, auch kurz nebenbei auch sehr interessant, man kann dort einen Kajak mieten und in Catherine Gorge entlang cruisen. Man sollte davor wissen, dass da Krokodile schwimmen. Es sind nur Süßwasserkrokodile. Die Locals werden dir sagen, kein Stress, kannst reinspringen. Haben wir auch gemacht. Die anderen auf dem Kajak, neben denen ist halt mal kurz ein Süßwasserkrokodil entlang geschwommen, als sie im Wasser waren. Also wer sich traut, generell machen sie anscheinend nichts. Sie sind auf jeden Fall nicht so aggressiv wie die Salzwasserkrokodile. Und dort war es bei Franzi, also meiner Freundin, war es dann so, dass sie eine Augeninfektion über Nacht hatte, und wir haben auf irgendeinem Freecamp in der Nähe von Catherine geschlafen. Ohne Internet. Es war die heißeste Nacht. Ich weiß, es waren, ich glaube, noch nachts über 30 Grad. Also könnt ihr euch vorstellen, wie warm es im Auto war. Der Kühlschrank hat sich abgeschaltet, weil es so heiß war. Der hat es einfach nicht mehr. Also der Kühlschrank war an, aber er war einfach viel zu warm. Und dann über Nacht ging es los und sie konnte nichts mehr sehen. Dann hieß es, du bist mitten im Nichts, du bist in der Mitte zwischen hinter Mataranka, was ein ganz kleines Dorf ist, hinter Catherine. Bis nach Darwin wären es 300 Kilometer, zurück nach Catherine's wären es 150 und du stehst da und siehst nichts. Das heißt, erstmal zurück auf den Highway gucken, wo es das nächste Krankenhaus gibt. Nach Mataranka gefahren, dort gab es nur einen kleinen Arzt, so eine Art Community-Arzt für die indigene Bevölkerung dort. Die haben gesagt, wir können hier leider nichts machen, wir müssen dich direkt nach Catherine schicken. Dann mussten wir da erstmal 2 Stunden, das muss man sich erstmal vorstellen, 2 Stunden zum Krankenhaus fahren. Weiß Gott, was alles passieren könnte in der Zeit oder bei anderen schlimmeren Verletzungen, bis nach Catherine ins Krankenhaus fahren. Dort ging es dann in die Notaufnahme. Und ich glaube, dann eine Stunde in der Notaufnahme plus eine Stunde im Gespräch mit dem Arzt und ein verschriebenes Augenmittel hat halt mal ganz kurz $600 gekostet. Was Gott sei Dank die Versicherung übernommen hat, aber da zeigt es halt, wie wichtig es mal ist, auch einmal eine Auslandsversicherung zu haben. Am Ende ging alles gut. 2 Tage später war es dann auch weg. Und dann konnten wir auch weiterreisen und auf jeden Fall nicht mehr den Kopf unter Wasser stecken.
Hm. Naja, stehendes Wasser und so weiter, das ist halt eben sehr, sehr, sehr gefährlich.
Ja.
Ich glaube aber, in Australien ist die gesundheitliche Versorgung, hast du ja gerade gesagt, ist ja vor allem in den Gegenden halt eben nicht so gut, aber die machen halt aber auch extrem viel, das hilft jetzt in dem Fall natürlich nicht, über online, ne? Über Webcam, aber wenn du natürlich halt Medikamente und halt auch wirklich jemanden brauchst, der da wirklich reinschaut, das hilft natürlich nicht.
Was bei uns der Fall war tatsächlich, ist hier bestimmt auch im Begriff, sind Flying Doctors. Mhm. Auch zu der Zeit, wo wir gearbeitet haben, die kamen einmal im Monat vorbei. Das heißt, hast du Medikamente gebraucht oder einmal eine Untersuchung oder war irgendwas, also generell jegliches allgemein, wo sie drüber schauen konnten, kamen die Flying Doctors vorbei, auch zum Pub und haben einfach jeden durchsucht. Also konntest dich mit denen melden, Kontakt aufnehmen, einfach vorbeigehen. Und so lief es dann meistens zum Beispiel bei uns in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, lief es dann so ab, dass dann einfach die Flying Doctors kamen, was dann auch meistens die bequemste Wahl ist. Das Gleiche lief auch mit Tierärzten ab. Das heißt, die Tierärzte kamen dann wirklich einmal in 2-3 Monaten und dann mussten sich alle versammeln und dann siehst du da wieder 100 von Cattle Dogs, 100 von Farming Dogs dort Schlange stehen, um sich spritzen zu lassen, was auch sehr interessant oder auch mal ganz lustig zu sehen ist, wenn du da hunderte von Hunden hast, die dann Schlange dort stehen.
Ja, ist schon interessant, wie die das handhaben. Ist unvorstellbar für deutsche Verhältnisse, weil wo alles so dicht besiedelt ist. Gibt's noch was im NT? Also wir sprechen gleich nochmal am Ende nochmal über Alice Springs, was ihr dann später gemacht habt, aber was ihr im Norden noch so besonders fand?
Also wirklich Mataranka würde ich auf jeden Fall nochmal auf die Liste schreiben, weil es einfach auch was ist, was ich davor noch nie gesehen habe. Du hast halt diesen Fluss zwischen Palmen. Es ist so ein bisschen wie, wenn du dir einen Film anschaust und du hast diese typische Oase in der Wüste. So fühlt sich's ein bisschen an. Du bist mitten durchs Nichts gefahren. Es ist die Route von Mount Isa rüber und das erste, was du siehst, ist Mataranka. Nach 1200 Kilometern wirklich gar nichts. Und dann bist du dort, überall Palmen. Das kristallblauste oder so ein türkisblaues Wasser, was auch so eine ganz eigene Farbe in sich hat. Und es ist einfach warm. Also es ist wirklich wie so ein ganz besonderer, einzigartiger Ort, den man auf jeden Fall auch mal gesehen haben muss und auch bei mir ziemlich weit oben steht, weil es einfach vielleicht auch dieses Gefühl ist, nach so viel Nichts und so viel Fahren du an dieser Oase, an diesem Paradies angekommen bist.
Ja. Hatte auch eine richtig gute Bewertung, richtig viele Bewertungen, weil es halt eben eines dieser wenigen Stops ist, die, wo man einfach hält, ne? Also es ist sowieso so, dass alle, die halt, sagen wir mal, Cairns, Darwin fahren, mehr oder weniger, würde ich mal sagen, 80% halten an denselben Orten, weil es halt dann nicht so viele gibt und die Distanzen dazwischen halt eben einfach riesig sind. Ne? Ich habe die Thermal Springs, Mataranka Thermal Pool and Rainbow Springs, habe ich hier auch in meiner Map gespeichert.
Ja. Nee, die sind auch immer super cool, ja.
Ihr habt dann das NT verlassen rüber und jetzt kommt natürlich halt WA, das ist einfach so groß, das ist fast die Hälfte das Australiens.
Ja.
Da gibt es so viel zu sehen und so viel zu erleben und vor allem so viel Unterschiedliches, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch an den ersten Moment, wo wir über die Grenze gefahren sind und dann, die Grenze kann man sich gar nicht vorstellen.
Erstmal Obst wegwerfen musste.
Ja, genau. Gott sei Dank haben wir nichts dabei gehabt. Aber so eine Grenze kann man sich ja gar nicht vorstellen. Da steht einfach so ein Typ direkt an der Grenze, check dein Auto und sag dann nur noch Welcome to WA. Und das war dann sozusagen der Anfang, wo wir dann wirklich diesen Kontinent auf eine ganz andere Art und Weise nochmal gesehen haben. Auch kulturell natürlich, was du an vielen Orten, wenn du halt von Sydney nach Melbourne, Brisbane, das merkst du ja dort gar nicht, aber dieser kulturelle Ursprung Australiens, den spürst du dann wirklich dort oben. Du fährst dann nach Coonawarra, ich konnte es nie aussprechen. Auf jeden Fall der erste Ort nach der Grenze, in der Nähe von Lake Argyll, auch super Spot, wo du dann einfach diese ganzen Artgalerien hast, mit dieser Aboriginal-Geschichte, die ganzen Museen, wo du wirklich auch was siehst und du spürst tatsächlich, das klingt so komisch, wenn man es dann sagt, aber du spürst tatsächlich auch in diesen Nationalparks, wir waren in Punalu, also bei den Bungle Bungles, tatsächlich für mich einer der schlimmsten Four-Wheel-Drive-Tracks, die wir gefahren sind, waren wir und auch ein sehr heiliger Nationalpark und dann spürst du dort, wenn du dort bist, einfach, wow, das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dann halt oben im Daintree bist mit 50 Reisegruppen und dann über die Palme aufs Meer schaust, weil du einfach dann komplett allein bist. Du weißt, du bist hier 4 Stunden mit deinem Four-Wheel Drive hergefahren, um das zu sehen und diese Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge dort, wie diese Berge ihre Farben verändern. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Spot, auch sehr oben auf meiner Liste. Und ich wollte es immer sehen, deswegen habe ich gesagt, den Track mache ich auf jeden Fall dorthin. Sehr interessant auch bei den Bungles oder bei Punalulu. Die wurden sehr spät erst entdeckt. Ich weiß gerade nicht das genaue Datum. Also natürlich die Aboriginal Communities, die Locals dort wussten schon früher davon Bescheid. Aber Forscher haben es erst in den 2000er Jahren tatsächlich entdeckt oder in den 1990ern irgendwie so. Ich weiß keine genauen Daten, aber ich weiß, sie wurden sehr, sehr spät entdeckt und dann freigegeben. Also so bekannt, dass die existieren, zumindest für uns alle, war es gar nicht, was es natürlich für mich persönlich mal ein bisschen spezieller gemacht hat. Dann ging es die Kimberleys natürlich entlang. Die Gips konnten wir leider nicht mehr machen, da die Feuersaison losging. Und das ist halt auch nochmal eine Sache, die man sich gar nicht hier in Deutschland vorstellen kann. Aber du fährst da wirklich dann halt die Autobahn entlang und links und rechts brennt's. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so, wie mal kurz ein Haus bei uns brennen würde, nur dass halt die Bäume brennen. Und es ist halt schade, aber natürlich auch normal in Australien zu sehen und natürlich teilweise muss es auch passieren, aber es ist halt schon sehr beängstigend, da dann einfach mal für ein paar Stunden nachts entlang zu fahren und dann brennt es einfach mal Step by Step vor den Orten einfach mal kurz der ganze Wald ab oder auch wenn du dann nachts schläfst, weißt du, okay, jetzt musst du den Ort wechseln, weil das Buschfeuer zieht gerade her, weil der Wind gerade herzieht. Es ist natürlich nur saisonell, deswegen am besten nicht in der Trockensaison hinfahren, wie wir es natürlich gemacht haben, bei uns war es dann Ende Oktober. Deswegen konnten wir leider die Gips nicht machen, waren aber dafür umso schneller dann in Broome. Und ja, Broome ist einfach nur wow. Also ich glaube, Broome ist so der erste Ort, wo ich sagen würde, wenn ihr nach Australien 24 Stunden hinfliegt, schaut euch Broome an, weil diese Broome ist einfach komplett anders. Es ist einfach, du hast diesen roten Sand mit dem türkisblauen Meer auf der einen Seite, dann hast du irgendwelche Klippen, auch komplett rote Klippen, gegen die dann auch wieder das Meer schlägt, während du einfach ein Dorf hast, was chinesischen Ursprungs ist. Das heißt, diese ganzen Häuser sehen wieder komplett anders aus in Broome, wie überall anders in Australien. Du hast eine sehr große asiatische Community, da kriegst du das wirklich das beste Thai oder auch indonesische Essen in ganz Australien. Es ist so ein interessanter Ort. Du fährst dann hoch auf den Dampier Peninsula, was ja Aboriginal Community ist. Das heißt, du zahlst Eintritt an die indigene Bevölkerung dort pro Dorf. Die zeigen dir ihr Dorf. Du kannst das alles selbstständig machen oder du zahlst Eintritt. Je nach Dorf zeigen sie es dir oder sagen, wo du hingehst, du kriegst eine Karte, du läufst da rum, es ist wie eine komplett andere Welt. Das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch das blaueste Wasser, was wir gesehen haben, war oben am Damp hier in dem ersten indigenen Dorf. Dann gehst du auf eine Perlenfarm, wo du lernst, wie die Perlen aus den Muscheln herstellen. Gehst in den nächsten Ort, was auch sehr, sehr krass war. Da habe ich auch sehr coole Drohnenshots gesehen, selber gemacht, sorry. Wo die Locals seit Jahrhunderten ihre Fischreste reinwerfen ins Wasser. Und das lockt natürlich Haie an. Und dann hast du da wirklich diese riesigen Brocken von Haien. Und zwar nicht nur diese kleinen, wie auf den Malediven, wo dann die kleinen Nurseharks entlang schwimmen oder kleinen Blacktips, sondern du hast ja diese riesigen Brocken von, da waren Bullenhaie, Tigerhaie, diese 4-Meter-Dinger, wo du sagst, ich glaube, da gehe ich jetzt besser nicht ins Wasser rein. Also wirklich ungelogen 30 Haie, an einem Fleck, die da einfach nur im Kreis schwimmen. Ja, also es war auf jeden Fall, also Broome für mich auf jeden Fall ein Must-Do, mit dem Dump hier hoch für ein paar Tage die Perlenfarm anschauen. Ist ein super Infinity-Pool an der Perlenfarm, wo man dann aufs Wasser gucken kann. Roter Sand, blaues Wasser, es sieht genauso aus, wie es jeder beschreibt. Es ist wunderschön. Und mitten im Nichts, aber super Stadt, ja.
Ja, da brauchst du noch nicht mal die Saturierung hochschieben in Lightroom, weil es einfach in echt
auf jeden
richtig,
Fall nicht.
Richtig, richtig krass ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja, also das ist halt, vor allem wenn du halt aus dem NT kommst, ist das halt, glaube ich, ein krasser Unterschied zu dem, was du halt, weil das ist ja etwas, was du auf der ganzen Reise noch nicht gesehen hast.
Auf jeden Fall nicht.
Von Sydney aus bis dahin hast du diese Farbwelt so noch nicht gesehen.
Ja, auf jeden Fall nicht. Also generell auch noch nie in meinem Leben habe ich sowas gesehen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Klickmoment tatsächlich in Broome, wo ich sagte, okay, wenn solche Orte auf dieser Welt gibt, dann muss ich das weitermachen. Davor hattest du immer so...
cool, okay,
ja. Ja, es war wirklich so, ich meine, das NT war natürlich mega spektakulär oder auch natürlich Sachen an der East Coast, aber hier war es halt sowas, ich hätte nicht gedacht, dass sowas existiert, mäßig. So, ich hätte es mir niemals in meinen Träumen vorstellen können, dass sowas wirklich in echt existiert. Und das war für mich Broome. Also es war wirklich für mich so ein Schaltmoment, wo ich dachte so, wow. Also es war wirklich krass. Und es ging auch noch besser weiter. Also wirklich... Wenn es dann runterging Richtung, unter Broome kam ja wirklich erstmal gar nichts. Was tatsächlich sehr interessant ist, wir waren ja, da wir im November, es ging dann Richtung November, wo wir dann zum 80 Mile Beach gefahren sind, was sozusagen der einzige Spot zwischen Broome, Carrigini und Exmouth ist, beziehungsweise Port Hedland. Und wir hatten die Turtle Hatching Season, das heißt, nicht die Hatching, die haben Eier gelegt, nicht die Hatching, die kamen später, die haben die Eier Season gehabt.
Nesting.
Genau, die Nesting-Season. Und dann kamen wir da auf den Strand. Wir hatten halt unsere roten Lämpchen dabei. Und du dachtest ja, okay, für Glück siehst du vielleicht ein, zwei Schildkröten. Und dann siehst du beim 80 Mile Beach, der nicht umsonst 80 Mile heißt, hunderte von Riesenschildkröten, die an Land gehen und über ihre Löcher graben, über ihre Eier legen. Und es war auch schon so ein sehr, sehr magischer Moment, das dann da von oben zu sehen, was einfach auch Mutter Natur einfach kann. Also es ist schon krass. Und das ist auf jeden Fall auch für jeden, der dann Richtung Broome geht, nimmt 80 Mile Beach mit. Vor allem, wenn ihr in der Season seid, zwischen November oder ich glaube im April, März, April ist glaube ich die Hatching Season, wo dann die Kleinen schlüpfen. Haben wir tatsächlich nicht gesehen. Aber war auch ein sehr magischer Moment. Und von dort aus ging es ja eigentlich dann auch mehr oder weniger direkt Richtung Carrigini, beziehungsweise Port Hedland. Wo es dann in Western Australia eher in diese Orte gab, wo es sehr viel Industrie gab. Also da ist vor allem Karratha, Port Hedland, was eher, oder auch Geraldton, Geraldton ist weiter unten bei Perth, was eher Orte sind mit großer Industrie. Das heißt, du gehst da wirklich nur hin, um Supplies aufzufüllen, guckst dich vielleicht kurz an, genau, einkaufen. Dort fängst du dann auch zu sehen, wo diese riesigen, großen gesellschaftlichen Probleme in Australien liegen zwischen der indigenen Bevölkerung und der australischen Bevölkerung. Da merkst du dann wirklich, dass da auch leider viel falsch läuft. Ist halt eben auch die Realität. Aber ja, das sind eben die Orte, wo du dann einkaufst und dann ging's.
Was meinst du mit falsch läuft? Also und Realität?
Du merkst einfach in Australien diese Spaltung der Gesellschaft. Natürlich auch in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, vor allem in den ländlichen Regionen, dass du da wirklich schon noch eine Zwei-Facetten-Gesellschaft spürbar sowas hast, wo du hast die indigene Bevölkerung gegen die, sagen wir jetzt mal oberflächlich, die weiße Bevölkerung. Und wie sich halt die eine Gruppe über die andere aufregt. Und es ist natürlich in vielen Ländern sehr ähnlich. Ich finde es halt nochmal in Australien nochmal ein Stück härter, einfach durch die Geschichte, was eben alles schon passiert ist im Laufe der Jahrhunderte in Australien und dass es dort wirklich nicht so gewürdigt wird oder nicht so aufgearbeitet wird, wie auch hier bei uns in Deutschland, wo auch unsere Geschichte gut aufgearbeitet wird, in meiner Sicht her, Gott sei Dank. Aber in Australien ist es tatsächlich nicht so ein Fall und ich finde auch, dass natürlich generell diese Spaltung auch gegenüber uns Touristen oder uns Europäern, Backpackern, vor allem in Western Australia, leider sehr, sehr spürbar negativ vorkam. Also nicht so sehr an der Ostküste, sehr stark aber in Western Australia, dass da wirklich so eine Art Wut oder Hass, einfach Rassismus gegen uns vorgeworfen wurde. Und das spürst du dann so, das erstmal in Deutschland, du bist Deutscher, du hast einen deutschen Pass, du spürst es in Deutschland nicht. Aber wenn es dir dann wirklich mal das erste Mal passiert in Western Australia, so, du wirst...
Andere nicht, spüren das in Deutschland.
Eben, aber du selber...
es ja, gibt du nicht, aber andere.
Genau, andere spüren das, aber du selbst kennst dieses Gefühl ja wirklich nicht. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist und du bist sozusagen Deutscher, aber dann bist du das erste Mal dann in Australien und dann spürst du das, was andere in Deutschland spüren oder egal wo auf der Welt, dann ist es halt schon krass, wenn du dann wirklich davor stehst, du wirst nicht bedient, du hörst diese irgendwelche Wörter vor sich herfaseln, von die ich jetzt nicht aussprechen werde, aber wo du merkst, sie sind sehr gegen dich gerichtet, dann ist es so, schon krass. Und tatsächlich war das der einzige Staat, wo es so war, war dann wirklich Western Australia. Da merkst du halt,
ach, krass.
Ja, die Leute sind halt viel ländlicher unterwegs. Du hast halt keine, du hast Perth. Perth ist tatsächlich die einzig große Stadt in Western Australia und alles andere sind halt sehr kleine Dörfer, ja.
Hm. Ich habe ja in der Intro gesagt, glaube ich, irgendwie relativ früh am Anfang habe ich ja dieses Problem schon mal angesprochen gehabt. Mhm. Und das ist mir in WA tatsächlich auch am meisten aufgefallen, dass sie halt eben dann keinen Bock haben, ein Bier auf Französisch bestellen zu müssen. Mhm. Und dieses Land lebt ja davon, dass seit Jahren, seit vielen Dekaden, haben die sich halt eben darauf spezialisiert, dass sie halt Work and Traveler bringen, weil die halt eben die Arbeit machen, die die sie selber nicht so wirklich machen wollen.
Ja.
Aber halt dann halt diese Arbeiter halt eben auch nicht so gut behandeln und auch gerne halt auch ausnutzen und Löhne nicht bezahlt werden oder zu wenig bezahlt wird, als eigentlich abgemacht wurde. Und. Das sind solche Probleme, die es halt in diesem Land gibt. Am Ende ist es aber auch, wenn man sich das genau anschaut, ähnliche Probleme, die es ja bei uns auch gibt.
Natürlich.
Die wir vielleicht gar nicht sehen oder halt eben gar nicht wahrnehmen, weil es halt eben unser Land ist und wir vielleicht auch, also jetzt nicht du und nicht ich, aber halt die Gesellschaft, also einfach ein Teil des Problems halt auch ist.
Ja, natürlich.
Nur es fällt dir jetzt in dem Fall das allererste Mal auf, weil du halt dein eigenes Land und deine eigene Komfortzone verlassen hast.
Natürlich,
so, so ist das ja vielleicht für die vielen Mitmenschen in Deutschland, die halt hierher gekommen sind.
Ja, das ist ja eben das Ding. Und das, ich finde immer, vor allem, wenn du auf Reisen bist, du lernst viel dazu. Du lernst viel mehr dazu als in der Schule. Und das ist für mich wirklich ein Fakt. Und du merkst halt, du bist halt auf Reisen, bist du halt immer der andere. Und du lernst nicht nur halt die Kulturen, aber wie ich halt, wie eben auch das gesagt, du lernst halt mal, wie das Gefühl ist. Du kannst natürlich nicht genau das Gefühl damit vergleichen, wie die Leute, die auch bei uns in Deutschland zuwandern oder fliehen, weil wir ja nicht fliehen, wir reisen ja. Aber wenn du dann halt natürlich einfach mal diesen Rassismus gegenüber dir spürst, dann klickt es natürlich nochmal mehr im Kopf. Das war auch das Gleiche, wie wenn du siehst, wie Regenwälder einfach in Indonesien abgeholzt werden. Du spürst einfach nochmal was komplett anderes. Ich finde immer, wenn Leuten oder Menschen Sachen gezeigt werden, nicht im Fernsehen, sondern wenn sie es wirklich in echt sehen, was da passiert, würde sich viel mehr in den Menschen oder auch in den Köpfen ändern, als wenn man es nur kurz, wenn man kurz das Erste einschaltet und sich da eine Doku reinschaut oder einfach mal kurz die Nachrichten anschaut, ist es halt noch was komplett anderes, wie wenn man daraus dann einfach mal wirklich in echt mitbekommt. Oder in Australien auch, wo dann wirklich teilweise in Nationalparks dann noch Minen betrieben werden. Oben in Broome wird in einem Korallenreef nach Gas jetzt angefangen zu bohren. Das sind halt nochmal so ganz andere Sachen, die du dann halt wahrnimmst, wie du es Jahre davor wahrgenommen hast oder dich vielleicht gar nicht wirklich interessiert hast, wenn du halt diesen Effekt wirklich siehst und auch von den Menschen dort, die dort leben, hörst, was eben alles auch falsch läuft, was gar nicht unbedingt falsch laufen sollte.
Naja, verstehe ich. Also ist ja, ich habe da ein banales Beispiel dafür, ist bei unseren Reisen, unseren Gruppenreisen, die wir organisieren, die ja sehr viel halt in Afrika stattfinden. Mhm. Und viele, die meisten, sind halt schon mal im Zoo gewesen oder gehen regelmäßig in den Zoo. Und sobald sie einmal da unten in Afrika sind und einen Elefanten in freier Wildbahn sehen und diese emotionale Verbindung zu diesem Tier aufbauen und merken so, wie falsch es ist, diese Tiere einzusperren, wenn man sie da draußen sieht und was das halt dann, die Veränderung ist halt bei 90% der Leute, dass sie halt danach nicht mehr in den Zoo gehen und merken so, okay, das war halt einfach falsch, weil es so nicht sein sollte. Und das Das wussten die Leute vorher schon.
Ja.
Also in der Theorie wussten die natürlich, dass Zoo nicht das Richtige ist und dass ein so großes Tier nicht auf so kleinem Raum eingesperrt werden sollte. Aber sie mussten erst nach Afrika reisen, um es zu verstehen.
Ja.
So richtig zu verstehen oder so richtig zu erleben. Und das ist halt eben genau das, was du gerade halt auch erklärt hast. Das ist das, was die Schule dir nicht beibringen kann. Das ist nur etwas, was Reisen dir beibringen kann.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, das Beispiel kannst du auch perfekt auf Australien beziehen. Wenn du dann, was du dort einfach alles siehst, also wenn du wirklich Tiere sehen willst, nicht alles bringt dich um in Australien. Aber wenn du dann da bist, vor allem zur Buckelwal-Saison, es ist halt einfach wirklich krass. Also vor allem das letzte Jahr, wir haben zwei Saisons mitgemacht mit den Buckelwalen über die letzten zwei Jahre. Und du siehst es wirklich überall springen. Und teilweise sind die 50, 100 Meter weit weg. Du siehst wirklich den Kopf, auch ohne Tour, ohne irgendwelchen Booten, siehst du einfach, wie die mit ihren Babys da zurückkommen und einfach vor dir sind, dich angucken. Wir haben zwei Buckelwal-Touren gemacht. Es ist halt ein ganz anderes Gefühl, eine ganz andere Verbindung, die du zu Tieren bekommst. Du siehst halt alles. Wir sind mit Delfinen schnorcheln gewesen. Wir waren einfach nur schnorcheln, wir mussten keine Tour machen. Und da kam eine Gruppe von 20 Delfinen zu uns. Und anders wie auf Schnorcheltouren, wie jetzt zum Beispiel das auf Bali angeboten wird, wo die da mit irgendwelchen Booten die Delfine jagen und du hängst dich da dran, waren wir dort eine halbe Stunde mit den Delfinen und die sind eine halbe Stunde um uns herum getanzt, während wir einfach nur nach Korallen schnorcheln wollten. Das heißt, du merkst einfach eine komplett andere Verbindung zu Natur. Du spürst es einfach anders, als du es davor gespürt hast und weißt halt, was sich eigentlich lohnt zu schützen und was du eigentlich, wie soll man das am besten jetzt sagen? Aber einfach diese Verbindung zur Natur, die du dann dadurch hast, dass du einfach so nah an den Tieren bist, in der Wildnis, merkst du eigentlich, du musst in gar keinen Zoo gehen, vor allem nicht in Australien.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind gar nicht so weit gekommen in WA. Lass uns mal ein bisschen über Exmouth sprechen.
Ja.
Shark Bay machen wir vielleicht noch. Geraldton, die Gegend. Und dann kommen wir schon langsam in Perth. Und dann sprechen wir gleich nochmal über Margaret River und so weiter, weil das ist auch nochmal eine ganz andere Region.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also Exmouth. Ich glaube, Exmouth war auch so ein Wow-Moment, da wo wirklich kurz einfach der Mund aufging. Was man bei uns auch sagen muss in Exmouth, wir hatten den 4-Wheel Drive. Deswegen konnten wir auch Orte in Exmouth besuchen, die eben nicht im berühmten Cape Range liegen. Und vor allem, wenn es um Schnorcheln geht, es ist wunderschön. Der Cape Range Nationalpark ist wow. Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Du schnorchelst die Korallen, alle am Leben, so viele Haie, so viele Fische, es sieht alles so gesund aus, es ist vergleichsweise wenig los, man muss sagen, wir waren zur Off-Season da, also Oktober, November rum, das heißt in der High-Season ist da schon ein bisschen mehr los, aber wir hatten da teilweise, wir waren da alleine im Wasser an manchen Orten, selbst auch im Cape Range, Sonnenaufgangswanderungen über dem Canyon, gehst du dann morgens runter nach dem Sonnenaufgang, gehst du schnorcheln, machst dir einen Mittag am Strand, schläfst, Kofferraum hinten offen, guckst auf den Strand raus, Delfine hüpfen an dir vorbei. Ich kann da so viel erzählen zu Exmouth, es ist wirklich wow. Also Exmouth, das Wasser, es ist halt anders. Es ist halt, du hast nicht diese Palmen oder dieses, wie man sich's vorgestellt, paradiesische Meer. Du hast halt auch eher diese Klippen oder eher diesen rot, nicht, es ist nicht rot, aber eher dieses braune Outback-Sand. Es ist eher dieses Outback trifft das Meer. Und dann hast du diesen krassen Kontrast von dem Canyon mit den Klippen zu dem Meer. Also Exmouth, wow. Und vor allem, wenn jemand einen 4-Wheel Drive hat, nehmt auf jeden Fall die Orte auch im Coral Bay drumherum mit. Da sind nochmal Reefs, wo man so viel sieht und es ist so wenig los. Und selbst wenn ich darüber nachdenke, kommen mir schon fast die Tränen, dass ich gerade so aus dem Fenster gucke und denke so, oh, es ist so grau und dann hast du dir Exmouth vor. Hast du Exmouth so gerade im Kopf und es ist einfach nur wunderschön. Also wirklich Exmouth, es muss auf jeder Liste stehen.
Man muss auch dazu sagen, dass das Besondere daran einfach ist, dass du am Strand bist, ins Wasser läufst und das Riff halt direkt da ist, ne? Also du kannst halt direkt schnorcheln und nicht so wie halt am Great Barrier Reef auf der anderen Seite, dass du halt erstmal stundenlang mitunter halt auf einem Boot sein musst, um halt raus aufs Riff zu fahren.
Ja, genau, das ist auf jeden Fall das Wichtigste, natürlich. Es ist das größte Fingal Reef der Welt. Das heißt, man geht wirklich 1 Meter ins Wasser rein, macht den Kopf runter und man sieht alles. Also du bist wirklich in diesem Reef drinnen, es geht ewig weit, man könnte da wochenlang schnorcheln, würde immer noch nicht alles sehen. Es sieht natürlich anders aus als das Great Barrier Reef, es sind eher bräunere, also die Korallen haben eher Brauntöne, nicht so bunte Töne, wie man es jetzt vom Great Barrier Reef kennt, wo man dann gelbe, rote, blaue Korallen hat. Ist es in Ningaloo Reef, sind es eher die bräuneren Farben, also eher rötliche, braune Korallen. Wunderschön natürlich trotzdem. Es ist einfach nur einzigartig. Also wirklich, Ningaloo generell gibt's auch eine super Doku, wo einer der Tour Operator in Coral Bay mitgespielt hat, heißt Ningaloo oder so, und ist auch eine super Doku, wo die darüber reden, wie Ningaloo erstmal zu diesem World Heritage Site wurde, was es heute ist und wie es immer noch geschützt wird. Und das finde ich eben an Ningaloo sehr besonders, weil du wirklich siehst, wie die Menschen, die dort auch leben, probieren, dieses Paradies Erde noch so gut es geht zu schützen. Und das merkt man tatsächlich wirklich in Exmouth, ja.
Ja, es ist ein sehr, sehr cooler, ein sehr, sehr cooler Ort. Du hast jetzt Coral Bay auch noch angesprochen, mit den ganzen 4B Drive, wo du halt einfach an kleine versteckte Buchten halt eben auch noch kommst zum Schnorcheln. Und ich meine, bei euch der große Vorteil, ihr wart wahrscheinlich im François Perron Nationalpark. Ja, ne? Also natürlich. Da konntet ihr natürlich mit eurem 4B Drive reinfahren. Wie war das?
Super. François Perron war für mich auch, das sage ich ziemlich häufig jetzt, vor allem nach Broome, aber war auf jeden Fall auch Top 10. Es war wirklich, wo wir es auch gerade mit den Zoos hatten, es war wirklich wie, wenn du da in ein Aquarium reinschaust. Du bist an diesem einen Lookout ganz am Ende vom Track und du guckst da runter und du hast da Stingrays, Eagle-Rays, Schulen von Eagle-Rays, Schulen von Stingrays gesehen, riesige Fischschwärme, verschiedene Arten von Haien, Sägefische, du hast alles gesehen und das alles passiert gleichzeitig. Du wusstest gar nicht mehr, wohin gucken. Plötzlich kommen da Delfine dahinter. Es hat sich angefühlt wie in so einem Film, wo gerade alles gleichzeitig passiert. Ich glaube, wir waren da 3 Stunden einfach nur bei dem Lookout. Heiß wie die Sau, kein Schatten, Sonnenbrand überall und gucken einfach da nur auf das Meer drauf und es war einfach nur Hammer. Also François Perron auf jeden Fall ein Must-Do. Es gibt auch Touren, die da hinlaufen für Leute ohne 4-Wheel Drive. Haben wir auch getroffen. Als zweite Möglichkeit. Es ist wirklich ein harter Track. Viele Leute, habe ich gehört, sind stecken geblieben dort auf dem Track. Vor allem, weil es eben sandig ist. Wir haben es geschafft. Ging alles gut, Gott sei Dank. Macht Spaß, trotz alledem natürlich. Aber es ist halt eben, es ist schon ein bisschen ähnlich wie Broome, weil du eben auch dieses Rote hast, aber es ist trotzdem nochmal komplett anders. Während halt es sind halt eher diese Felsen im François Perron, diese roten Felsen, dieses Wildlife, vor allem halt im Meer, was du siehst. Es ist halt nochmal was komplett anderes. Was auch sehr cool ist, es gibt dort eine Art Thermal Springs, ganz am Anfang im Nationalpark, von so einer alten Schafsfarm, oder ich glaube, die ist sogar noch aktiv. Und die ist 24 Stunden offen, das heißt, nachdem wir vom Nationalpark zurückgefahren sind, haben wir dort uns, da ist so ein alter, das ist so eine Art Whirlpool aus Holz gebaut, wo dann das Grundwasser hochgebohrt wird mit 40 Grad. Und dann sind wir dort, als Gruppe sind wir dann reingegangen in den Pool und saßen dort, glaube ich, bis 2-3 Uhr morgens und du hast dieses Sternenhimmel über dir. Du hast mehr Sterne als Himmel gesehen. Es war halt einfach nur mega. Also wirklich, du sitzt da drinnen und du denkst dir so, wow, jetzt ist der Moment, wo du jetzt wieder denkst, so, du hast alles richtig gemacht.
Ja, mega. Aber das sind solche Erlebnisse, die muss man auch erstmal machen, um halt darüber sprechen zu können und so begeistert zu sein, wie du es gerade bist. Das ist richtig, richtig schön zu hören. Wie ist es dann weitergegangen, Richtung Süden?
Danach ging es Richtung Süden. Man hat natürlich die South Coast, die Coral Coast runtergemacht von Shark Bay, dann ging es über Geraldton, Jurien Bay, berühmter Ort, um mit Seelöwen zu schnorcheln, haben wir auch gemacht. Sehr cooles Erlebnis, auch einfach sehr
cool. Wurde bei mir abgesagt, ich war ja jetzt gerade erst in WA. Okay. Ich hatte so Pech mit dem Wetter, mir wurde alles abgesagt.
Ah, okay, scheiße. das ist echt schade. Es ist mega cool, aber ich habe auch von anderen gehört, auch von Freunden oder Leute, die wir getroffen haben, die haben leider, sie können sehr faul sein. Manchmal kommen sie nicht ins Wasser, ist immer eine 50-50-Entscheidung. Wir hatten halt mega Glück bei unserer Tour. Aber wir hatten auch, wie gesagt, von Freunden gehört, die die Tour auch gemacht haben. Da kam halt kurz keiner ins Wasser. Die mussten sie 2-3 machen, bis was passiert ist. Aber generell, wenn sie im Wasser sind, wenn sie spielen wollen, mega cool, mega interessant. Die Seelöwen sind wirklich dabei, mit dir richtig zu interagieren. Und das macht's wirklich spannend. Und es ist halt auch nochmal ein komplett anderes Erlebnis. Und wir haben eh alles mitgenommen mit Schnorcheln, Franzi mit Tauchen. Was so ging, ich weiß gar nicht, wie oft wir schnorcheln gegangen sind, aber ich würde sagen, fast täglich, auch weiter unten in South Australia, Victoria. Aber ja, die Coral Coast runter bis nach Perth, wo wir dann Weihnachten und Silvester gefeiert haben. Auch eine sehr interessante Stadt. Vor uns war es dann schon irgendwann so eine Art Segen, mal wieder in der Stadt zu sein, weil man muss sich halt mal vorstellen, wir waren davor ein halbes Jahr in keiner Großstadt. Also selbst Darwin ist ja nicht wirklich eine Großstadt. Cairns, also die letzte war Brisbane. Also eigentlich war es dann schon Segen, mal wieder in der Stadt zu sein, auch mal wieder Essensalternativen zu haben, was anderes zu essen, richtige Supermärkte zu haben, auch mal wieder was anzuschauen, einfach mal ein bisschen mit diese Stadt haben. Deswegen waren wir ziemlich lange in Perth. Ich glaube, wir waren einen Monat in Perth, aber auch wegen Weihnachten und Silvester. Und wir hatten auch Freunde in Perth. Das hat sich dann natürlich alles nochmal hingezogen. Aber auch eine sehr coole Stadt zum Anschauen, vor allem die Küstenregion. Du hast halt in Western Australia dieses Meer, was einfach, dieses türkisene Meer, was sich hochzieht bis nach Broome und runterzieht bis runter nach Margaret River. Und es ist halt, egal an welchen Strand du gehst, es ist wunderschön, egal ob es regnet oder nicht regnet, ob es wolkig ist. Das Meer sieht immer wirklich wunderschön aus in Western Australia. Und ja, dann ging es auch weiter von Perth Richtung Margaret River, wo auch halt einfach so verschieden ist. Wenn du denkst, wir reden gerade über Broome und dann bist du unten in Margaret River an dieser Südküste und du hast diese Weinregion in Margaret River mit diesen Klippen. Du hast halt eher, es ist alles eher hügelig, es ist alles eher sehr bergig. Das heißt, du hast überall diese Klippen mit dem blauen Meer drunter und überall diese Rockpools, wo man schwimmen kann, wo man schnorcheln kann, wunderschöne Strände, wer surfen kann, sehr bekannter Ort zum Surfen. Also Margaret River ist halt, wie gesagt, Western Australia ist halt schon sehr, sehr verschieden, egal wo man ist in dem Ort, egal ob auch Inland oder an der Küste.
Ist wahnsinnig abwechslungsreich.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde halt eben dieses, was sind das, 4000 Kilometer zwischen Broome und Margaret River, so würde ich mal so schätzen. Und du hast halt wirklich alles, ne? Ja. Der Süden, der ist grüner, der Norden, der ist halt einfach wahnsinnig trocken und sandig und orange-rot mit diesem türkisblauen Wasser. Und ich finde halt diese Margaret River Region, ist auch ein sehr, sehr geiler Lifestyle, den die da leben.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist schon so ein bisschen, du hast so ein bisschen diesen chilligen Lifestyle, die Leute sind alle sehr...
Du bist aber so ein bisschen Byron Bay Charakter, halt auf eine andere Art und Weise.
Ja, aber noch nicht so krass beeinflusst wie in Byron Bay. Ja. Hoffentlich kommt es sich in die Richtung, wie es gerade in Byron Bay läuft, aber du hast nicht diesen starken Einfluss dort wie in Margaret River. Es ist wirklich sehr, sehr cool. Auch zum Urlaub machen. Ich glaube, wenn du nach Australien gehst, sagen wir, du hast 2 Wochen Zeit, geh nach Perth, geh hoch bis nach Durian Bay und dann fahr runter nach Margaret River, Albany, Esperance und wieder zurück hoch und du hast einen super Urlaub, auf jeden Fall, und einen abwechslungsreichen Urlaub.
Ja. Weiter geht's mit Dänemark.
Ja.
Beziehungsweise Dänemark fand ich ja persönlich irgendwie richtig cool, ich weiß gar nicht warum. Hat mich irgendwie total begeistert. So ein kleiner Ort im Nichts. Albany. Und dann hast du es gerade schon angesprochen, Esperance.
Ja.
Da hast du natürlich halt den Strand, hast die Kängurus direkt am Wasser. Das ist ein ziemlich, ziemlich cooler Ort, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also Dänemark hatten wir tatsächlich Pech. Also da ging es langsam los, wo das Pech mit dem Wetter losging. Je südlicher du bist, je mehr schwankt das Wetter natürlich auch. Deswegen hatten wir da leider nicht das beste Wetter, aber auch natürlich, du hast die Elephant Rocks am National Park, im Williams Bay National Park, auch ein richtig, richtig schöner Nationalpark. Du hast einen knuffigen kleinen Ort, also wirklich, es passt auch vom Vibe her, auch wieder so dieser ähnliche Byron Bay Vibe, aber noch nicht so stark wie in Byron Bay, sondern du hast noch ein bisschen dieses Gefühl, okay, das ist hier alles echt. Wo es dann weiter nach Albany ging, für mich echt einer der coolsten Orte, um viel zu sehen, was man gar nicht so denkt von so einem Ort wie Albany, weil die Stadt selbst ist nicht wirklich hübsch. Sie ist in Ordnung, sie ist nicht hässlich, aber sie ist nicht wirklich hübsch, aber du hast dort so viel zu sehen. Du kannst in den Norden fahren hoch zu den Stirling Ranges, wo ich den wirklich einen Sonnenaufgang gesehen habe, der war einfach nochmal in einer anderen Welt, wo man wandern kann. Du kannst 28 Kilometer, wenn du Lust hast, über jeden einzelnen Berg des Stirling Ranges wandern. Du kannst runtergehen, wo du der Gap hast, was eine Plattform ist, die über die Klippe drüber geht, wo du runter aufs Meer gucken kannst, und das ist dann wie so eine halt eben eine Gap, eine Lücke, wo dann das Meer gegen die Felsen peitscht und du bist dann direkt drüber. Auch wieder weiter runter hast du Bald Head, wo du dann wandern gehen kannst. Ich glaube, das waren 12 Kilometer, auf so eine Art Halbinsel, wo du dann zurückschaust auf Albany und die komplette Natur, die Albany zu bieten hat, und du siehst die Klippen und das blaue Meer. Also Albany ist auf jeden Fall sehr interessant. Du hast die alte Whaling Station, wo man dann eben diese alte Geschichte nochmal sehen kann, weil Albany war sehr bekannt, um Wale zu jagen. Da gibt's noch das Museum, was sehr interessant ist und auch auf jeden Fall empfehlenswert, wenn sich jemand für die Geschichte dazu interessiert. Also Albany war für mich auf jeden Fall ein sehr cooler Ort, und wir waren ziemlich lange in Albany, aber auch wieder natürlich wetterbedingt wird man dann immer noch mal länger in Orte geworfen, wo ich jetzt gleich dazu hingehe, dass wir in Esperance eine Woche lang Regen und Wolken hatten. Das heißt, wir sind da wirklich eine Woche im Auto gehockt, und es ist halt nicht immer alles super toll. Wenn ich sage, es ist alles super toll, das stimmt natürlich nicht. Du hockst da manchmal, es regnet eine Woche, du bist in Esperance, du bist in diesem Ort, wo jeder schreibt, geht da hin, es ist wunderschön. Und dann regnet's und es ist bewölkt und es windet und du hockst da im Auto und hoffst aufs bessere Wetter. Und dann haben wir halt wirklich über eine Woche, glaube ich, im Auto gehockt, schon angefangen wirklich, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben uns Brettspiele gekauft, das Auto, um Brettspiele da drin zu spielen, bis das gute Wetter kam. Dann hatten wir 3 Tage gutes Wetter und das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also Kängurus haben wir tatsächlich nicht gesehen am Strand. Haben wir in South Australia dafür sehr oft oder auch in New South Wales, aber nicht in Esperance. Aber das Meer und ist halt wirklich, wie es auf den Bildern ist. Also ungelogen, du machst da keinen Filter drauf und es sieht einfach nur wow aus. Delfine hast du eigentlich an jedem Eck. Also es ist nicht schwer, in Esperance Delfine zu sehen. Auch wunderschöne Wanderungen und einfach, ja, es ist eine sehr, sehr, sehr krasse Natur in Esperance. Leider trotz alledem auch, finde ich, der Ort mit den Leuten, wo wir das Thema, was wir davor angesprochen hatten, gegenüber Backpackern vor allem, du eine sehr kritische Atmosphäre spürst in Esperance. Das ist mir uns sehr stark aufgefallen, leider in Esperance, ja.
Okay. Ist nicht hinter Esperance auch die längste gerade Strecke Australiens oder so?
Die Nullarbor, wo es dann nach South Australia geht, genau. Ja.
Genau, ja.
Die sind wir auch gefahren. Da ging es tatsächlich nach Esperance dann weiter und dann fährst du wirklich diesen einen Drive, wo es 143 Kilometer waren es, glaube ich, geradeaus ging. Es ist tatsächlich gar nicht so langweilig, wie es sich anhört, weil ich fand die Nullarbor ziemlich cool, weil du kannst ja jedes Mal eigentlich überall abbiegen zu den ganzen Klippen und es sieht schon echt aus wie eine andere Welt. Es sieht so ein bisschen aus wie, also wenn du denkst, dass die Erde flach ist, dann würdest du es an dem Moment auf jeden Fall denken, weil es ist einfach wirklich flach, Klippe, Meer. Und du siehst halt nichts. Also selbst wenn du mit der Drohne hochgehst, du siehst keinen Berg auf die Dauer. Es ist einfach alles flach. Es ist schon wirklich spektakulär, wieder auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, wir haben 3-4 Tage gebraucht, aber wir haben uns auch noch Sachen natürlich an der Nullarbor angeguckt. Und ja, ich glaube, ich meine, die Straße waren dann 1200 Kilometer über die Nullarbor vom Western Australia, vom Ende von Western Australia bis nach Ceduna in South Australia, wo du dann nach South Australia reinfährst, ja.
Da darf auch natürlich auch nichts passieren, ne?
Auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall nicht.
Da bist du einfach echt, da abgeschleppt zu werden, das ist teuer.
Ja.
Aber Südaustralien hat euch auch richtig gut gefallen, ne? Das war so eins deiner bzw. eurer Highlights, wo du geschrieben hast, weil es so auch so ist, ja auch so, es ist auch wahnsinnig abwechslungsreich. Ne? Mhm. Du hast das Outback, Cooper Pedy hast du ja vorhin mal ganz kurz angesprochen. Du hast extreme Natur, du hast Orte wie Kangaroo Island, ich weiß nicht, ob ihr dort wart. Ja. Adelaide ist eine ziemlich coole Stadt, habe ich in Erinnerung. Du hast Weinberge, also alles, was halt WA irgendwie auch hat, aber auf noch kleineren Raum.
Ja, auf jeden Fall. Also South Australia war für uns die größte Überraschung auf unserem ganzen Trip, weil viele einfach gesagt haben, wir waren da eine Woche, sind weitergefahren, sind nach Adelaide gefahren und weitergefahren. Und ich finde, du hast es gerade ganz gut zusammengefasst. South Australia ist Western Australia auf kleinerem Raum und viel weniger besucht. selbst noch als Western Australia, wir waren da an Orten, du hast halt, ich finde South Australia ist sehr leicht zu bereisen, weil du fährst wirklich die über die Malabar, fährst du eine Strecke entlang und dann fährst du die ganze Zeit eigentlich nur runter auf die Halbinseln. Und das ist, weil über den Halbinseln hast du eigentlich nur Farmland in South Australia und unter den Halbinseln geht's dann los, was ist spannend. Dann hast du den Eyre Peninsula, du hast den York Peninsula, du hast den Fleur Peninsula, das sind die ganzen drei Halbinseln. Dann hast du Adelaide, unten hast du Kangaroo Island, und drüber hast du dann natürlich Cooper Pedy mit den anderen Flinders Ranges hießen sie, glaube ich, mit den Flinders Ranges und die Limestone Coast. Also es ist sehr kompakt, es ist sehr einfach zu bereisen und es ist sehr wenig los. Es ist, selbst die Dörfer dort sind wirklich winzig und zwar wirklich so, wirklich winzig. Also da hast du wirklich ein paar hundert, die dort leben. Du hast deine kleinen General Stores, vor allem auf dem Eyre Peninsula und dann hast du immer die eine große Stadt, wo du dann deine Sachen holst, deine Supplies holst, aber es ist wunderschön. Du hast wirklich, ich finde immer in der South Australia, du hast halt wirklich, du spürst so diese, ja, in Englisch haben wir es immer gesagt, diese Raw Nature, hast du wirklich gespürt in South Australia, wie da die Wellen geschlagen haben. Du siehst da halt die großen weißen Haie rumschwimmen und also ist nicht so krass, dass du jetzt über große weiße Haie rumschwimmen hast, aber wir haben zwei gesehen. Du kannst auch mit welchen Schnorcheln gehen, leider waren bei uns keine da, deswegen haben wir es nicht probiert, zu der Zeit, wo wir es gemacht haben. Es ist sehr wenig los, es ist sehr wenig bebaut, auch hier sehr viel Kiesstraßen zu den ganzen Orten, dadurch ist eben auch viel weniger los. Du siehst Kängurus auch dort am Strand. Du siehst Wombats, wenn du weiter Richtung Limestone Coast fährst, siehst du tatsächlich das erste Mal, wenn du über Sydney hochfährst, außer jetzt bei Sydney, siehst du dann auch das erste Mal dann Wombats auf dem ganzen Loop ab Queensland, was auch nicht viele wissen. So viele Delfine, so viele Haie, auch da haben wir das erste Mal tatsächlich dann mit Delfinen geschwommen, ohne Natur, wo sie dann herkamen, so auf Kangaroo Island. Auch für viele gar keine Option, für mich auch einer der schönsten Orte auf unserer Tour, weil es einfach so viel zu bieten hat, auf so einer kleinen Insel, auch wie du sagst, von verschiedenen Wineries, von Wine-Tastings zu Stränden, wo du mit deinem Auto drauf fahren kannst, also wirklich auch ein bisschen, brauchst nicht mal einen 4-Wheel-Drive, kannst auch mit dem 2-Wheel-Drive dort in Kangaroo Island mit dem Auto drauf fahren, hellblaues Meer, dann hast du auf der anderen Seite Klippen, dann hast du den Nationalpark mit den mit dieser grottenartigen Höhle. Es ist einfach so abwechslungsreich, Kangaroo Island. Und
darf ich da mal eine kurze Zwischenfrage? Merkt man auf Kangaroo Island noch viel von dem Feuer von vor ein paar Jahren?
Nee. Okay. Das war, also ich, du, wenn du genau hinguckst, siehst du schon noch Stellen, aber wenn du in den Nationalpark, wir sind durch den Nationalpark gefahren, es ist alles grün. Also du siehst nicht so einen starken Impact, wie ich es mir davor hätte auch denken können, wie schlimm es aussah.
Ja, weil das war ja ein ziemlich krasses, verheerendes Feuer,
ja,
was auf Kangaroo Island, ich meine, so vor 3 oder 4 Jahren war. Aber schön, schön, ja, dass die Natur sich wieder regeneriert hat und dass es halt eben nicht so schlimm ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und wie ging es dann weiter?
Dann ging es tatsächlich danach hoch zum Uluru, nach Alice Springs, weil wir wussten,
ihr seid okay, wieder zurück zum Northern Territory, zurück, ne? Genau. Also weil ihr seid, als ihr oben wart, nochmal kurz zur Erinnerung, wir sprechen ja schon so lange, seid ihr aus Queensland gekommen,
ja,
ihr seid an der T-Junction dann Richtung Norden, ja, weil halt eben Hochsommer war und das Northern Territory quasi eine heiße Bratpfanne.
Ja, eigentlich, so kann man sagen.
Und jetzt seid ihr aber quasi einmal drumrum gefahren, über Westaustralien, seid jetzt wieder im Süden und jetzt seid ihr wieder auf diesem Highway, der einmal quasi quer durch das Land führt.
Ja.
Und jetzt seid ihr nach ins NT, ja, hochgefahren.
Ja, und da waren wir wieder, 1000 Kilometer später. War ziemlich anstrengend, muss ich tatsächlich sagen. Du fährst halt über Cooper Pedy, nach Cooper Pedy ging's noch, aber danach ist halt auch wieder Richtung Alice Springs und es kommt halt erstmal gar nichts. Und auch wenn du zum Uluru fährst, du fährst halt sehr viel im Northern Territory, um vergleichsweise wieder wenig zu sehen, die Alice Springs Region. Das heißt, du fährst von der, auch so eine Art T-Junction, wo es dann zum Uluru geht, dann fährst du, ich weiß nicht mehr, wie viele 100 Kilometer, es waren einige, in die eine Richtung entlang, der Kings Canyon kommt aber dann dazwischen. Das heißt, du musstest dann wieder vom Uluru zurückfahren zum Kings Canyon und dann nochmal hochfahren. An der zweiten Kreuzung müsstest du dann hochfahren, also auf dem Weg zum Uluru zurück, Kreuzung hoch zum Kings Canyon, aber du kannst dann nicht zurück nach Alice Springs, sondern du musst dann wieder zurück auf die Straße. Es war mega kompliziert auf jeden Fall. Was es für mich als Fahrer vor allem dann auch in der Zeit, für mich war es sehr anstrengend zu fahren, aber es ist auf jeden Fall sehenswert. Also generell, der Uluru ist halt schon nicht umsonst so bekannt, wie er ist. Also die Farben, die sich dann ändern zum Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, ist sehr beeindruckend. Was auch nochmal beeindruckend war, da wir ja im März dort waren, hat sehr viel geregnet die Wochen davor und man kann sich's gar nicht vorstellen, aber es war alles grün. Das heißt, wirklich um den Uluru herum war alles grün. Das Gras war saftig, so richtiges Dunkelgrün, wie wenn man im Lightroom den Filter zu stark sättigt. So sah das aus, so es war wirklich dunkelgrünes Gras. Und das gleiche dann auch in Alice Springs, wo wir dann hochgefahren sind. Und dann hast du dann halt auch da die West und East McDonald Ranges, was halt auch so, du bist mitten im Nichts und überall kam Flachland und dann kommt eine Bergkette aus dem Nichts und es ist halt trotzdem echt sehr beeindruckend. Alice Springs auch eine sehr schöne Stadt, also für viele natürlich auch ein No-Go und viele schlimme Geschichten. Ich fand es eine sehr coole Stadt, sehr multikulturell in allen Richtungen, sehr gutes Essen, super zum Besuchen. Wir hatten keine Probleme in Alice Springs tatsächlich. Deswegen, ja, ging es dann hoch und dann ging es tatsächlich auch den gleichen Weg wieder runter. Dadurch konnte man natürlich auch nochmal ein paar Kilometer aufs Tacho hauen, Richtung Adelaide. Weil wir natürlich wieder zurück zur Küste Richtung Limestone Coast dann wollten. Und es war halt die einzige Möglichkeit, zum Uluru zu kommen, war halt entweder du fährst von oben oder du fährst von unten. Eine andere Möglichkeit gab es leider nicht und wir wollten es halt wirklich mitnehmen. Ja.
Ja. Ja, ja, also es ist halt, was sind das, 5000 Kilometer oder noch mehr für am Ende, für relativ wenig Sehenswürdigkeiten, ja, die du da halt hast. Und die sind halt eben auch nicht komprimiert auf einen, also wenn man halt im Großen und Ganzen sind sie halt komprimiert auf einen Ort, aber ja, die Distanzen zwischen den Orten sind halt doch recht hoch.
Ja, aber das machst du in Australien. Das ist ja das, was man sich so in Deutschland gar nicht vorstellt. Du fährst halt, vor allem dann, wenn du dann halt Richtung Western Australia gehst oder auch im Northern Territory, du fährst halt einfach mal kurz 400 Kilometer, um was zu sehen. Und auch wenn es nur für 3-4 Tage ist.
Du hast ja auch gesagt, also als ihr da in der Farm gearbeitet habt, beziehungsweise da in diesem Roadhouse und Tankstelle, da fährt halt auch jemand irgendwie 120 Kilometer für ein Bier.
Ja, natürlich.
Also das ist halt australische Distanzen.
Ja, man kann so sagen.
Der nächste Nachbar ist halt eben auch 100 Kilometer entfernt, weil deine Property halt auch 100 Kilometer groß ist.
Ja, ja. Ist halt ganz anders. Man kann sich's halt einfach hier nicht vorstellen. Während hier der Nachbar kurz 3 Meter in ein Fenster reingucken kann, ist halt in Australien, da siehst du das Haus vom Nachbarn gar nicht erst.
Ja. Ja, ja, das ist schon so. Seid ihr dann von Adelaide wieder, seid ihr dann rüber nach Victoria rüber gefahren?
Genau, also dann sind wir von Adelaide, sind wir dann über die Limestone Coast, die ja berühmt ist auch für ihre, wie es im Namen ja ist, für den Limestone. Das heißt, du hast sehr viele Badelöcher, kann man das so nennen? Badelöcher. Auf jeden Fall eine ganz andere Art von Natur, dadurch, dass halt der Limestone eine Art See gebildet hat an vielen Sinkholes, wie nennt man das auf Deutsch? Sinkholes. Auf jeden Fall hat der Limestone so eine Art Süßwasserreef gebildet an der dort an der Küste bei Mount Gambier. Das heißt, du kannst dort freediven oder auch schnorcheln gehen im Süßwasser und hast dann unter Wasser so eine Art Wald, so eine Art Unterwasserwald, den du dann beschnorcheln kannst. Also wieder was komplett anderes bei Mount Gambier. Auf jeden Fall, wer die Zeit hat oder wer hingeht, ist auf jeden Fall mega cool. Du kriegst einen sehr dicken Wetsuit, weil das Wasser ist das ganze Jahr über sehr kalt. Es hat 12 Grad, das Wasser. Und die Außentemperatur ist meistens nicht viel wärmer. Aber auch ein sehr cooler Ort, auf jeden Fall eine sehr coole Gegend, weil es einfach wieder komplett anders ist. Du siehst dieses glasklare Wasser, du kannst auch in Höhlen tauchen gehen und alles. Es sind riesige vernetzte Höhlensysteme an der Limestone Coast bei Mount Gambier. Sehr viele Sinkholes zum Tauchen oder zum Schnorcheln oder Freediven. Und ja, von dort aus ging es dann über die Grenze nach Victoria, wo ja mehr oder weniger dann auch die Great Ocean Road startet. Also du kommst ja nach Portland, wo dann auch langsam die Buckelwal-Saison wieder losging, was ja auch einer der wichtigen oder größeren Orte ist, wo die Buckelwale auftauchen. Dann ging es über die Great Ocean Road und was bei uns immer sehr spannend, aber was wir auf jeden Fall immer gewollt oder auch ungewollt gemacht haben, ist dass wir in der Offseason eigentlich überall waren. Egal an welchem Ort, wir waren immer in der Offseason. Das heißt, wir waren, während die Great Ocean Road immer sehr bekannt ist, im Januar oder Februar zu machen, waren wir dort jetzt halt im Mai, war es, glaube ich. Das heißt, es war halt eigentlich schon kühler. Wir hatten sehr Glück mit dem Wetter. Es war warm, auch in South Australia. Wir hatten keinen einzigen Regentag in South Australia. Wir hatten jeden Tag über 20 Grad. Das heißt, man muss nicht immer im Sommer oder in der High Season in Australien reisen. Es kann auch wunderschön in der Off-Season, vor allem im Frühling sein. Und das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil auf der Great Ocean Road war einfach nichts los. Wir hatten sehr viele Orte für uns selber. Die 12 Apostles, die sind natürlich bekannter. Da hattest du dann natürlich deine Touren, die vorbeifahren. Sind ja keine 12 Apostles mehr, aber halt die, die noch übrig sind. Aber auch generell die alle Locations dazwischen auf der Great Ocean Road, es war sehr wenig los. Der Otways Nationalpark, wo wir es davor vom Daintree haben, ist natürlich eine ganz andere Art von Regenwald, aber der Otways ist für mich, glaube ich, der schönste Regenwald, den ich so weit gesehen hatte. Einfach auch, weil es in dieser komplett anderen Klimazone war und dort ist diese Wasserfälle und es war einfach sehr gebirgig und sehr hügelig zu fahren und es war wunderschön. Also die Otways hatten einfach nochmal so ihren eigenen Vibe, den du da hattest, meiner Meinung nach, ja.
Nochmal was ganz anderes als die Regenwälder halt am Cape Tribulation oder so, ne?
Komplett, ja. Dort hast du ja eher diesen tropischen, dieses tropische Feeling und dann bist du da unten und da hast du halt eher diese Wasserfälle und eben eher diese Gebirge und alles ist so ein bisschen, alles ist halt so ein bisschen dunkler und grauer. Also, ja.
Ihr seid dann weiter, also das ist ja dann Ende der Great Ocean Road. Ich finde ja Great Ocean Road, du hast ja gerade schon richtig gesagt, also in der Nebensaison ist es einfach mega, weil es so ruhig ist und du halt überall halten kannst. Es ist so viel entspannter ist mit den Leuten. Sie haben auch mehr Zeit, weil es halt eben nicht so busy ist.
Ja.
Genau, und dann seid ihr wahrscheinlich Richtung Melbourne, ne? Und ist eure Reise in Melbourne nicht geendet? Ist euer Wagen nicht in Melbourne irgendwie kaputt gegangen oder so?
Unser Wagen ist tatsächlich, also wir sind bis kurz vor Melbourne gekommen und sind dann wieder zurück zur Arbeit. Das war aber so geplant, weil es einfach schon zu kalt wurde. Also wir hatten da jetzt dann angefangen mit Nächten mit bis zu minus ein Grad. Und das ist halt im Auto dann schon sehr kalt, vor allem wenn es nicht isoliert ist. Also man hat wirklich beides. Man hat diese Unterschiede, es ist wirklich nicht cool, im Auto zu schlafen, wenn diese Unterschiede so krass sind. Also auch wenn es wirklich kalt ist oder wirklich warm ist. Du hast eine Heizdecke, die du anschließt an deine Batterie, aber viel bringen tut's auch nicht. Sind wir dann auf jeden Fall zurück zur Farm gegangen und dann hatten wir einen Tag über in einem kleinen Dorf über Melbourne, in Daylesford war es. Da waren es dann minus 3 Grad in der Nacht. Dann ist das Auto immer nicht angesprungen und wir mussten am nächsten Tag wieder arbeiten. Irgendwie haben wir es angesprungen bekommen, sind zum Pub zurückgefahren, sind arbeiten gegangen, haben an mit dem Auto, so mehr oder weniger nach diesen 65.000 Kilometer zu dem Zeitpunkt noch. Und dann war es die Zylinderkopfdichtung, die dann am Ende kaputt war. Und es wäre halt eine sehr teure Reparatur gewesen. Unser Vorteil war, wir konnten das Auto lokal verkaufen, haben auf jeden Fall noch ein bisschen Geld bekommen, was jetzt auch nicht wenig war. Ich meine, unser Auto war halt kein günstiges Auto. Es war halt, also wir haben fürs Auto damals 10.000 gezahlt, was zu dem Zeitpunkt halt noch recht günstig war für den Markt, weil der Markt halt wirklich teuer war zu der Corona-Zeit. Und da mussten wir natürlich wieder komplett umplanen, weil das Auto war halt kaputt. Und das war halt eine Sorge, die hat man generell auf dem Roadtrip oder also wenn man sein eigenes Auto und keinen Mietwagen hat, es war so angenehm mit einem Mietwagen danach, du hast immer diese Sorge innerlich, was ist, wenn jetzt was passiert. Du hast keinen Neuwagen, du hast ein Auto, was schon älter ist, was ausgebaut ist. Du probierst es zu warten, aber du kannst es ja nicht überall warten, weil manchmal fährst du halt 10.000 Kilometer. Ich meine, wir sind einmal 10.000 Kilometer von Margaret River über die Nullarbor, wir sind hoch nach Kalgoorlie gefahren, sind wir kurz 10.000 Kilometer in 3 Wochen gefahren. Du kannst ja nach 3 Wochen nicht nochmal einen Service machen. Das geht halt dann auch nicht und dann hoffst du halt, dass nichts passiert und natürlich sind zwischendurch immer mal Reparaturen angefallen. Für uns war es gut, dass nie was Schlimmes auf der Strecke passiert ist, aber die Angst ist halt immer da. Und die nimmt natürlich auch ein bisschen den Spaß weg, wenn du es mit dem eigenen Auto natürlich machst, vor allem, wenn du dann halt gegen Ende weißt, irgendwas stimmt leider nicht. Und dann hoffst du, dass du ankommst und es ist halt schon ein sehr mulmiges Gefühl, was du dann dabei hast, weil du bist halt wirklich nicht so wie bei uns halt irgendwo ist immer was, sondern manchmal bist du halt wirklich an Orten, nehmen wir jetzt zum Beispiel die Bungle Bungles, da fährst du jetzt mal halt kurz 3 Stunden rein mit dem 4-Wheel-Drive-Track, was ist, wenn dein Auto nicht startet. Wir wurden tatsächlich dort evakuiert auch, das habe ich vergessen zu sagen, wegen dem Buschfeuer, was über Nacht ausgebrochen ist, also mussten wir damals wurden von Ranger-Autos raus eskortiert und wurden evakuiert. von den Bangelbanges. Und das sind auch eben so Sachen, das kannst du niemals vorhersehen. Und es ist immer ein mulmiges Gefühl im Hinterkopf, wo du nicht weißt, okay, passiert jetzt was? Buschfeuer zum Beispiel, wie in dem Fall, Auto kaputt. Man weiß es nicht. Es ist nicht immer alles rosig, ja.
Mhm. Deshalb habt ihr dann, also der Wagen war weg, dann habt ihr verkauft und dann habt ihr euch einen Mietwagen genommen und seid dann nochmal die letzten 5000 Kilometer quasi von Sydney dann Richtung Süden nach Melbourne, um quasi den Loop zu vollenden.
Genau, ja, so haben wir es dann gemacht. Dann haben wir uns einen Mietwagen tatsächlich geholt, haben gedacht, jetzt machen wir es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob es lockerer war. Es war lockerer aus der Sicht her, dein Auto geht nicht kaputt. Aber ich finde es immer sehr schwierig, weil wir halt dann diesen Zeitrahmen hatten. Wir hatten 4 Wochen Zeit von Sydney nach Melbourne. Und jetzt muss man sich halt vorstellen, wir haben halt fast 6 Monate gebraucht für ganz Western Australia. Für uns sind 4 Wochen für so ein Stück wenig Zeit. Deswegen, ich weiß noch, es war am Anfang war noch alles top, aber dann gegen Ende weißt du, okay, jetzt wird es langsam eng. Du musst Sachen auslassen, was ja dann okay ist. Hauptsache, du machst nicht zu viel. Ich weiß noch, unser Schrittzähler war dann irgendwann jeden Tag bei 30.000 bis 35.000 Schritte, weil wir einfach so viel gelaufen sind und uns keinen Tag mehr Pause machen konnten, weil wir mussten das Auto irgendwie noch nach Melbourne bringen. Deswegen, für uns war es ein bisschen schwierig mit dem Mietwagen. Ist auf jeden Fall angenehmer mit dem eigenen Auto. Aber du hattest halt nicht das Gefühl, okay, was ist, wenn irgendwas kaputt geht? Es war auf jeden Fall auch nochmal sehr cool am Ende nach dem Arbeiten so nochmal diesen Abschluss zu haben, zu sagen, jetzt kannst du dich so einen Monat lang nochmal von Australien verabschieden. Wir waren in der Hochsaison von den Buckelwalen. Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ja, Buckelwale waren so ein bisschen so der Favorit der Reise. Die Küste New South Wales runter ist wunderschön. Viele machen es tatsächlich, glaube ich, auch gar nicht. Es war nicht so viel los. Die meisten fahren halt dann hoch Richtung Cairns. Die wenigsten fahren, glaube ich, runter an der Küste. Viele fahren über Canberra, wo wir tatsächlich auch noch einen Zwischenstopp gemacht haben mit dem Mietwagen dann. Fahren halt über Canberra direkt nach Melbourne. Aber die Südküste von New South Wales ist halt so das, was wir dann wiederum gesucht haben, weil es halt einfach viel ruhiger war. Du hattest nicht diese großen Städte, du hattest viel mehr Nationalparks, du warst viel mehr wieder in der Natur statt in diesen großen Städten, was vielleicht viele auch halt viele wollen es ja gar nicht, viele wollen halt City-Hopping machen oder halt eher eine Zivilisation bleiben. Aber es war halt wieder so ganz anders, es war viel ruhiger und trotzdem natürlich wunderschön, wie auch am Anfang gesagt, Jervis Bay und dann generell runter dann bis nach Eden, wo du dann auch wieder die rote Klippen hast bei Eden, wieder eher so weinrote Klippen, also auch wieder eine ganz andere Natur, die dort sich aufzeigt und auch generell Gesteinsformen, die man sonst nicht sieht. Bis es dann halt runter Richtung nach Melbourne geht, zur Wilson's Promenade, die man ja, glaube ich, sehr bekannt ist, wenn man nach Victoria geht, für auch Wildlife, Kängurus, Wombats, viele Vogelarten und dann halt von dort nach Melbourne, wo dann mehr oder weniger das Ende war und das Auto abgegeben wurde. Ja.
Ja, das ist so krass. Wir haben jetzt fast 2 Stunden haben wir jetzt über Australien gesprochen und über also wir sprechen ja hier in 2 Stunden über einen Kontinent und natürlich kommen wir dem natürlich überhaupt nicht gerecht werden, was dieser Kontinent und Land und oder Insel, wie man auch immer das nennen mag. Also wir werden dem nicht gerecht. Aber 3 Jahre haben wir jetzt besprochen. 70.000 Kilometer und das ist eine lange Zeit und eine lange Strecke. Ihr habt euch sehr viel Zeit gelassen, die meiste Zeit, bis halt auf die letzten 4 Wochen. Da musstet ihr euch, für eure Verhältnisse, das alles ein bisschen rushen. Ich frage mich, wie geht man mental mit diesen ganzen Highlights um? Weil ich kenne das ja aus meinem, am Ende ist es ja auch mein Beruf jetzt irgendwie auch geworden, dass man ja, obwohl man es nicht sollte, vergleicht und dann wird man dem Ganzen auch nicht mehr so gerecht, weil man irgendwie verliert, die Dinge wertzuschätzen.
Ja, auf jeden
Fall. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Wie seid ihr damit umgegangen?
Ganz, ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Vor allem am Ende kann ich dir sagen, den einen Monat mit dem Mietwagen auch, weil es dann wahrscheinlich so rushy war. Du fängst richtig an, Sachen zu vergleichen. Wenn du dann halt in Western Australia warst und du siehst dieses Meer in South Australia, diese Klippen, dann fährst du runter zur New South Wales Küste und am Anfang war es dann so ein bisschen, ja, ich meine, man hat schon coolere Sachen gesehen, so, weißt du, was ich meine? Und es war ganz schlimm, wenn man echt anfängt, Sachen oder Gebiete mit anderen Gebieten zu vergleichen. Und ich glaube, man ist dann irgendwann auch sehr übersättigt mit Erlebnissen. Und es war natürlich für uns dann auch mal ein Grund, wieder zu sagen, okay, jetzt müssen wir jetzt mal nach Hause und einfach mal alles sacken lassen, was wir erlebt haben. Weil vor allem je mehr und dann halt eben auch mit diesen 4 Wochen am Ende, je schneller du Sachen erlebst, je mehr wirst du von diesen ganzen Erlebnissen übersättigt. Du weißt gar nicht mehr, wo du gestern warst manchmal. Du weißt erst recht nicht, wo du vor einer Woche warst, wenn es so alles so schnell geht und du so viel an einem Tag dir anschaust. Und ich weiß tatsächlich, also ich kann da gar keine Lösung sagen, was man dagegen tut, außer einfach mal wirklich alles sacken zu lassen. Ich glaube, für uns war die Lösung jetzt wirklich nach Deutschland zurückzukommen und zu sagen, wir brauchen jetzt erstmal eine Pause, weil jetzt ist die Zeit gekommen, wo man erstmal alles sacken lassen muss. Was haben wir erlebt? Was haben wir gesehen? Und das tut man einfach teilweise gar nicht wertschätzen. Erst recht nicht im Moment. Und das ist schade, wirklich schade, aber da steht man einmal davor, vor dem wirklich bahnbrechendsten, vor der bahnbrechendsten Erlebnis, was man sehen könnte. Aber innerlich schätzt man es nicht so wert, wie man sich vielleicht erhofft hätte, dass man sich's wertschätzt.
Ein Dilemma, das ich seit 15 Jahren, glaube ich, mit mir rumführe, seitdem ich halt professionell reiseblogge oder halt eben diese ganzen Inhalte erstelle und ich bis heute noch keine Lösung zugefunden habe, mittlerweile es aber akzeptiert habe und ehrlich gesagt, weißt du, dir glaube ich jetzt viel mehr darüber, was jetzt die Highlights Australiens sind, weil du halt eben alles gesehen hast und weil du es vergleichen kannst. Ja, also es ist am Ende vielleicht sogar auch ein großer Vorteil, weil du halt eben diese Erlebnisse gehabt hast, kannst du sagen, ja, war geil, aber das ist ein bisschen geiler. Und wenn du halt eben nur so viel Zeit hast, dann würde ich dir raten, halt eben diese Reise so zu machen oder so und so weiter. Ist natürlich nicht perfekt, also weil du halt eben solche Orte schon wertschätzen möchtest, aber ich glaube ehrlich gesagt, also ich hab's nicht geschafft, es abzuschütteln. Wenn ich unterwegs bin auf Reisen, dann vergleiche ich automatisch das, was ich zuerst gesehen habe, also mit dem, was ich zuerst gesehen habe, dann sage ich immer, oh, das erinnert ja eigentlich an XY.
Ja.
Aber es ist okay. Ich hab akzeptiert, dass es okay ist, dass es normal ist, weil man halt eben diese vielen Erlebnisse gehabt hat.
Ja.
Aber in dem Moment ärgere ich mich dann immer, weil ich dann immer im Vergleich ende.
Ja, ich mich auch. Ich kenn's. Du stehst da wirklich davor und denkst, hör jetzt auf. Genieß einmal diesen Moment, wo du jetzt gerade da drauf schaust. Und vor allem, ich finde auch immer, manchmal ist es halt auch nochmal eine Sache, so, wie geht's dir an diesem Tag? So, manchmal war es wirklich so, du bist an einem Ort, der vielleicht gar nicht so besonders ist, aber an dem Tag könnte jetzt irgendwas Besonderes passieren. Sagen wir mal, du stehst an einem Strand, der vielleicht jetzt gar nicht so spannend ist, aber gerade kommt ein Delfin zu dir rausgeschwommen und guckt dich an oder sowas, was ein Erlebnis dann natürlich nochmal viel besonderer macht, als wenn es zum Beispiel jetzt, du bist jetzt auf der anderen Seite, keine Ahnung, sagen wir mal, am Uluru und es ist komplett benebelt und du siehst den Uluru gar nicht, dann hast du ja das eine Erlebnis viel schöner im Kopf, was eigentlich gar nicht so spektakulär ist, als das, was du dachtest, das wird spektakulär. Was ich auch immer wichtig finde, wenn man halt sagt, ja, du musst dahin oder das war mega cool. Vielleicht war das für die eine Person super, aber für die andere nicht. Es ist halt immer noch auf jeden Fall eine Auffassungssache und auch natürlich, wie es einem gerade geht und wie es einem in diesem Moment natürlich auch geht und was man erlebt, ja.
Ja, nee, absolut. Hast du vollkommen recht mit, dass man das natürlich auch hinterfragen muss. Aber im Großen und Ganzen, ich habe gerade 2 Stunden über dieses grandiose Land gesprochen. Ich habe viel Neues gelernt. Also ich kenne ja schon sehr, sehr viel. Ich habe neue Orte auf meine Bucketlist gesetzt. Das ist ja ein riesengroßer Nachteil an diesem Podcast, finde ich.
Es wird nie weniger, es wird immer mehr.
Und ich danke dir vielmals für deine Zeit, also dass du heute Morgen dir so viel Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen und unseren Hörern deine Erlebnisse näher gebracht hast. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne und danke dir auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Danke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die Zukunft. Wenn ich jetzt so richtig mitgehört habe, ist es ja nicht ganz so sicher, wie die Zukunft aussehen wird. Mach auf jeden Fall das Beste draus.
Ja, auf jeden Fall, werde ich.
Danke dir. Ciao.
Ciao, danke.
So, Freunde, das war's für diese Woche und eigentlich auch schon fast für dieses Jahr. Ne? Verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Mitte Dezember, nächste Woche ist Weihnachten. Nächste Woche, Dienstag, ist Heiligabend. Falls ihr es vergessen haben solltet und noch nichts zum Verschenken habt, es gibt noch ein paar Bücher von Off the Path, die ihr bei Amazon, glaube ich, noch bekommen solltet, zu Weihnachten. Schaut gerne mal vorbei, unterstützt euren Lieblingspodcaster, wenn ihr wollt. Und ansonsten, ja, bleibt nicht viel anderes zu sagen, außer see you next Tuesday. Und wenn du schon mal in Australien warst, dann weißt du, was das bedeutet. Aber ich meine das nicht so. Aber ich konnte mir das nicht verkneifen. Wenn du weißt, was das heißt, schreib mir oder hinterlass einen Kommentar. Bis dann.